Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und heute haben wir endlich wieder eine Rezensionsfolge. Und da besprechen wir traditionell 6 Spiele und das Ganze mit einem Gast. Und welche Spiele das sind und mit welchem Gast ich bespreche, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, jetzt ist es auf den Tag fast genau 2 Monate her, dass die letzte Rezensionsfolge erschienen ist. Das ist für diesen Podcast tatsächlich ja schon eine lange Zeit. Dazwischen gab es noch einen Jahresrückblick, es gab einen Nürnberg-Bericht und etliche Sonntagsfrühstücke. Ja, und eine solche lange Wartezeit auf eine Rezensionsfolge, das kennt man normalerweise nur vom Brettagoge-Podcast. Da sitzen immer alle schon da und fragen, wie viele Monate dauert es noch, bis die nächste Folge erscheint der Rezensionen. Und weil das so ist, habe ich mir natürlich heute einen der Brettagogen eingeladen und freue mich, dass er wieder hier ist nach langer Zeit, nämlich Nico Wagner. Hallo lieber Nico, schön, dass du da bist.
Ich hätte für diese Unverschämtheit gerne, dass du jetzt so ein Belegzeichen vom Telefon irgendwie reinschneidest und ich dann einfach weg bin. Ja, hallo. Ich kann das gut nachvollziehen. Bei uns war ja jetzt auch ganz lange wegen Jubiläum und so keine Rezensionsfolge. Wir haben jetzt, glaube ich, auch seit November oder sowas vielleicht erstmal wieder eine veröffentlicht. Also kann ich alles gut nachvollziehen.
Ja, das war gar kein Vorwurf, sondern eher der Ausdruck der Vorfreude auf die nächste schon wieder. Eure letzte Rezensionsfolge ist ja ein paar Tage her und ich kann sagen, wir haben eine Überschneidung auch eines Titels, den ihr besprochen habt, mit dieser Folge. Wir haben 6 Spiele rausgesucht, darunter ja einige im Kennerbereich und einige so im Familienspielbereich. Und ja, ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir mal wieder die Zeit haben, miteinander zu sprechen, insbesondere, weil es für euch ja jetzt langsam in die heiße Phase für die Spiel des Jahresverleihung geht. Da ist ja jetzt nicht mehr allzu lange Zeit. Bis Ende März kann man, glaube ich, noch einreichen. Und jetzt ist ja über Nürnberg oder durch Nürnberg noch mal das ein oder andere bei dir auf dem Tisch gelandet wahrscheinlich, was ja so noch kurzfristig begutachtet werden muss, oder?
Das ist richtig. Allerdings muss ich jetzt tatsächlich im Sinne des Vereins was klarstellen. Es wird bei uns nichts eingereicht, sondern Spiele werden einfach veröffentlicht und wir fragen sie dann an, wenn wir da ein Interesse dran haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man als Verlag da irgendwie was einreichen kann wie bei anderen Jurys. So funktioniert's nicht, aber die Deadline ist der 31. März. Das ist richtig.
Ja, das weiß ich natürlich, ich habe es nur blöd formuliert. Also ja, aber es kommen auf jeden Fall jetzt durch Nürnberg.
Ja, das sind so Sätze, die hört man in der Politik heute auch immer gerne. Ja, niemand eigentlich weiß ich, das heißt ganz anders, aber ich habe es trotzdem mal so gesagt.
Eine sprachliche Ungenauigkeit, guck mal, da kommt der Lehrer durch. Nein, aber du hast vollkommen recht, die Spiele werden veröffentlicht, aber jetzt durch Nürnberg sind noch mal etliche Titel dazugekommen. Das ist, mittlerweile habt ihr so gar keine Pause mehr, ne? Sondern es kommt jetzt einfach BerlinCon, Essen, Nürnberg, rutscht durch.
Ja, im Prinzip, also vielleicht gerade mal so der Juli, so um die Preisverleihung rum, wobei halt bis zur Preisverleihung die ersten 2 Wochen will ich ja schon auch noch den Nominierten intensiver spielen, aber ja, das ist schon so, kann ich nicht verneinen.
Wir haben auch, glaube ich, den einen oder anderen Titel dabei, der auch noch nicht so lange auf dem Markt ist zumindest, aber alle Titel haben wir natürlich hier recht oft schon gespielt und ja, gleich der erste Titel ist einer, der ist bereits 2019 erschienen, allerdings auf Englisch und dann aber jetzt im Laufe des Herbstes bei Frosted Game auf Deutsch, nämlich Aquatica. Das ist das erste Spiel, das du mitgebracht hast.
Genau, ist vom Autoren Ivan Tusovsky und du hast ja schon gesagt, wo es erschienen ist. Das hat tatsächlich bei mir eine relativ lange Vorgeschichte, das Spiel. Ich habe es nämlich zum ersten Mal 2022, glaube ich, muss es gewesen sein, auf der Boardgame Geek Springhorn gespielt mit dem Steff zusammen und er meinte dann, er kennt das irgendwie schon, weil es halt eben schon seit 2019 draußen ist und ja, er meinte, er wartet schon die ganze Zeit drauf, dass das mal irgendwie ein Verlag auf Deutsch bringt, der wundert sich ein bisschen, warum das bisher noch nicht passiert ist. Jetzt hat es gerade mal 3,5 Jahre noch gedauert, dann war es soweit. Also mittlerweile liegt eine deutsche Version von dem Spiel vor, das eigentlich schon ziemlich alt ist, aber manchmal gibt's das ja bei Spielen, so Fantastische Reiche, damals war das ja ähnlich und dann sind das oftmals richtig gute Spiele. Schauen wir mal, ob das jetzt hier auch so ist. Muss mal vorne wegschicken, ich hatte sehr hohes Interesse an dem Spiel, weil ich mag diese ganzen Unterwasserwelten. Weiß nicht, inwiefern du da Fan bist, aber wenn wir irgendwo in den Zoo gehen, gucke ich mir gern auch die Fischabteilung an. Ich liebe auch so Filme, die irgendwie in dieser Umgebung spielen. Also Sphere ist so ein Thriller, den mag ich ganz gerne, unter Wasser oder The Abyss, was es halt alles da so gibt. Bei Abyss sind wir auch bei einem Spiel, was es schon gab in dem Setting, das sah optisch auch super aus, fand ich. Das fand ich aber eher langweilig irgendwie. Das ist dann auch irgendwann wieder bei mir ausgezogen. Und bei Aquatica ist es halt jetzt auch so, das ist für mich sonst immer ein i-Tüpfelchen, aber hier war es wirklich so der erste Eindruck halt, dass es optisch mir einfach richtig Bock aufs Spielen gemacht hat. Das will ich hier bei dem Spiel schon nochmal ganz besonders sagen. Es ist aber auch Geschmackssache, habe ich schon festgestellt. Es gab durchaus Mitspielende, die gesagt haben, naja, also jetzt hier diese ganze Unterwasserwelt gefällt mir nicht so. Mich hat es auf jeden Fall total angesprochen. So, und was versuchen wir jetzt in diesem Spiel zu erreichen? Wir spielen ähnlich zu Concordia, falls ihr das kennt, zum Beispiel ein Kartenrondell runter. Das heißt, wir haben eine gewisse Anzahl von Aktionskarten, die sind bei uns allen gleich. Und ich spiele nach und nach immer eine Karte und irgendwann muss ich diese eine Karte in meiner Hand spielen, die sagt, nimm alle anderen Karten wieder zurück. Vorher habe ich die erstmal nicht zur Verfügung. Das heißt, ich muss mir natürlich gut überlegen, wann ich welche Karte spiele und wann ich vielleicht diesen Passenzug einsetze, um zu sagen, also jetzt lege ich mal nichts Neues, sondern ich nehme alle Optionen wieder zurück auf die Hand. Und mit diesen Aktionen machen wir jetzt verschiedene Dinge in dieser Unterwasserwelt. Wir können zum Beispiel neue, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, kannst du ja dann gleich sagen, Ortschaften oder irgendwie sowas, die versuchen wir zu entdecken und zu erobern oder auch zu kaufen. Oder durch Bestechung irgendwie in unserem Besitz zu nehmen, habe ich gar nicht so genau verstanden oder erinnere ich jetzt nicht so thematisch. Und diese Orte, wenn die mal bei uns sind, in unserem schicken persönlichen Tableau, was auch Double Layer ist, damit ich diese Orte dann so unterschieben kann auch, wenn die dann mal bei mir sind, dann versuche ich auf einer Leiste, die auf diesen Karten ist, möglichst schnell Effekte abzuhandeln. Weil wenn ich die alle erledigt habe, dann kann ich die Karte dann final punkten sozusagen. Vorher bringt die mir nur Vorteile. Erst wenn ich sie komplett durchgespielt, also wahrscheinlich fertig erkundet habe, kann ich sie in meinen Punktestapel legen. Gleichzeitig versuche ich noch, wie das oft bei so Spielen ist, so Wettrennziele zu erfüllen. Also habe zuerst 5 von diesen Ortschaften fertig erkundet, habe so und so viele Karten in der Hand. Das gibt's alles. Und natürlich kann ich mir auch, um meine Hand stärker zu machen, mit einer Aktion neue von diesen Unterwasserweltbewohnern auf die Hand holen, die dann ähnliche Funktionen machen wie die Standardfunktionen, aber halt stärker oder anders. Und das machen wir dann, bis eine von 3 Spielendebedingungen erfüllt ist. Und zählen dann alle Punkte. Und wer unseren Podcast vielleicht schon länger hört, oder bei dir habe ich es vielleicht auch schon mal erwähnt, der weiß halt, Concordia ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, weil ich dieses Kartenrondell so heiß und innig mag, dass einfach alle Effekte, die ich wissen muss, auf den Karten draufstehen und dann kann ich die runterspielen und irgendwann nehme ich wieder auf die Hand. Das ist einfach super elegant, bedarf eigentlich bei Concordia fast keiner weiteren Erklärung. Das ist leider bei Aquatica nicht so. Also ich habe zwar ein ähnliches Spielgefühl, dass ich im richtigen Moment eben diese Karten ausspielen muss, vielleicht die Runde verlängere, indem ich mir neue Karten erst noch auf die Hand hole. Das ist schon ein ähnliches Spielgefühl, aber ich finde es dann doch ein bisschen komplizierter, weil du musst wirklich ein richtig gutes Timing haben, um auch die Effekte dieser Orte, die du geholt hast, im richtigen Moment zu aktivieren. Und da brütest du manchmal schon ein bisschen drüber, über diese Entscheidung. Das kann dann auch bei voller Besetzung schon dazu führen, dass manche Züge einfach zu lang werden, habe ich die Erfahrung gemacht. Gerade auch, weil Symboliken teilweise sehr klein sind und Leute dann vielleicht auch gar nicht erkannt haben, was sie da jetzt genau haben oder machen müssen. Aber dadurch zerfasert das Spiel so ein bisschen, ist mein Eindruck. Und es kommt mir halt so vor, als wäre es nochmal, wie sagt man, da gibt es auch so einen blöden Spruch, so durchs Auge, Knopfloch, Dingsbums, also halt so ein bisschen unnötig kompliziert. Ich krieg die Reihenfolge von diesen Dingern gerade nicht mehr hin, wo man da irgendwie durch muss.
Von hinten durch die Brust ins Auge?
Bitte?
Von hinten durch die Brust ins Auge, meinst du
das? Ja, irgendwie so, genau. Ja, also es ist halt so eine Weiterentwicklung von dem Mechanismus, den man schon kennt. In der Hoffnung, dass man dadurch einen neuen Thrill irgendwie rauszieht, der allerdings bei mir nicht in allen Runden gezündet hat. Ich finde das interessant. Ich versuche das gerne, so meinen Zug durchzuoptimieren und Kettenzüge zu machen, die man da eben versucht, mit diesen Effekten zu erreichen. Aber halt nicht mit allen Mitspielenden, muss ich sagen. Und auch nicht alle Mitspielenden mochten das dann so. Wie ist denn deine Erfahrung mit Aquatica über die Optik hinaus?
Also, ich mag das Spiel grundsätzlich gerne, aber ich habe exakt die gleiche Beobachtung gemacht, dass es Leute gibt, die sind da total genervt von, weil sie sagen, boah, ist es so kleinteilig, da liegen ja, glaube ich, 2x5 Karten aus. Wenn du die in dieser oberen Leiste noch liegen hast, dann liegen da ganz viele Karten aus und dann musst du gucken, welche kann ich mir überhaupt leisten, was haben die für Effekte, wann kann ich da welchen Effekt triggern, wie komme ich überhaupt an die Karten ran, welche Handkarten brauche ich dazu, dann kann ich mir meine Meeresbewohner ja noch in so einem kleinen Deckbilder irgendwie noch dazu bekommen oder dazu holen. Kann die Rochen einsetzen, um meine Werte zu verstärken. Also es sind wahnsinnig viele kleinteilige Dinge, nur um dann mal auf einen Wert von +3 oder +4 zu kommen. Bei so einem Eroberungswert oder bei so einem Münzwert, da muss ich manchmal 2 oder 3 Effekte gleichzeitig einsetzt. Muss eine Karte hochschieben auf der Leiste und nutzen, den Rochen umdrehen und dann die Handkartenfähigkeit nutzen. Also ich muss da relativ viel im Blick behalten. Und ich habe einige Leute erlebt, denen das zu kleinteilig war oder die dann ewig da rumgegrübelt haben. Ich spiele das Spiel am liebsten zu dritt. Zu zweit finde ich dieses Wettrennen um diese Ziele ein bisschen belanglos, weil dann ist der eine bei zwei Zielen vorne und bei zwei Zielen auf Platz zwei und beim anderen oder bei der anderen ist es genau umgekehrt. Also zu zweit finde ich es eigentlich ein bisschen langweilig. Da liegt man oft sehr nah beieinander. Zu dritt finde ich es eigentlich am besten. Dann ist das Wettrennen ein bisschen spannender und wir haben nicht so eine lange Downtime. Und zu viert dauert es mir je nach Spielender oder je nachdem, wer mitspielt, ein bisschen zu lange. Ich habe aber auch Runden gespielt von Leuten, die sehr aus dem Bauch spielen, sehr zügig spielen, wo das auch zu viert gut funktioniert hat. Und das hat ganz viele Dinge, die ich echt gerne mag. Ich mag so Leisten schieben und Leisten schubsen gerne. Ich mag Deckbuilding gerne. Diesen Concordia-Mechanismus, den du angesprochen hast, finde ich auch cool. Ich denke so, jetzt müsste ich eigentlich genau die Karte haben. Mist, die liegt aber jetzt auf meinem Ablagestapel. Möchte ich jetzt meine andere Handkarte nutzen, um gerade die Karte wieder aufzuheben oder kann ich noch ein, zwei sinnvolle Züge machen, bevor das wieder geht? Manchmal sind meine Kartenslots verstopft, weil ich die Karten nicht schnell genug hochgeschoben bekomme und dann muss ich die erst wieder werten, was dann wieder ein wertvoller Zug ist und eigentlich will ich aber doch gerade so einen Ort auf dem Tableau, auf dem zentralen Tableau erobern. Also ich finde, da stecken oft sehr knackige Entscheidungen drin und Timing ist alles bei dem Spiel ich habe echt Leute, denen das schwerfällt, dieses Timing gut aufzubauen und einzuhalten. Und ich spiele auch ganz gerne mal bei Boardgame Arena. Ich habe festgestellt, bei Boardgame Arena finde ich es maximal unübersichtlich, was einfach daran liegt, dass man gar nicht diese vielen kleinen Symbole auf den Karten noch überblicken kann. Und sie machen sich's manchmal, finde ich, auch ein bisschen schwer. Jeder Ort ist dann auch noch so einer bestimmten Landschaft zugeordnet. Da gibt es welche, die sind so das versunkene Wrack und andere sind irgendwie der Unterwasservulkan oder sowas. Und dann habe ich Karten, mit denen kann ich Karten erobern. Und dann habe ich aber Effekte auf meinen Rochen oder auf den Karten, die verstärken das, aber eben nur, wenn ich so eine Vulkanlandschaft erobern will. Und dann wird es manchmal so ein bisschen hakelig, dass ich denke so, ja Gott, hätte das nicht an der einen oder anderen Stelle noch um ein, zwei Symbole entlasten können. Das stört mich aber gar nicht, weil insgesamt finde ich Aquatica wirklich ein prima Spiel mit den genannten Einschränkungen, dass ich gerade echt gerne spiele und auch gar nicht mal so selten und wirklich auch nach wie vor auf weitere Partien Freude habe.
Kann ich alles nachvollziehen. Ich würde das auch mitspielen immer. Aber es hat halt dann doch ein paar Schwächen, die es jetzt nicht zu so einem absoluten Highlight werden lassen. Also du hast schon angesprochen, die Rochen. Das ist für mich zum Beispiel so ein typischer Fall von Überproduktion. Das sind so kleine Plastikteilchen, die sind halt, weil so Plastikteilchen in so einer Farbe kommen, kennt man ja von Miniaturen, die sind halt so dunkelgrau. So, jetzt spielst du die blaue Spielerfarbe. Ja, dann erkenn mal bitte den Effekt auf diesem blöden Rochen, wenn da von oben noch die Tischlampe dann abends am Spieletisch drüber drauf leuchtet. Keine Chance. Mach halt einfach bitte ein Plättchen. Das hat einen weißen Hintergrund, weil es irgendwie die Bauchseite vom Rochen zeigt oder so. Und dann kannst du da richtig schön lesbar den Effekt draufdrucken. Also das ist so ein Fall von, das sieht erstmal nett aus und jeder denkt sich, oh, die Rochen, die sind aber nice. Ja, und dann guckt jeder später die ganze Zeit verkniffen drauf, welcher Effekt ist jetzt eigentlich auf diesem einen Rochen. Und auch, wie gesagt, sonst die Symbole. Also es zieht sich halt durchs ganze Spiel irgendwie durch. Es ist dann auf manchen Karten zum Beispiel richtig viel Platz noch, aber nur das Symbol. Und bei manchen Karten ist der Effekt erklärt und bei anderen wieder nicht, wo ich mir dann denke, ja, also schreib doch halt da den Effekt bitte auch drauf. Also wie schwer kann man es jetzt irgendwie absichtlich Leuten machen, die Symbole zu erkennen, obwohl sie auch schon, sowieso schon schwer zu erkennen sind, bevor man versteht, was es bedeutet. Und dann auch die Ziele, da finde ich tatsächlich die Grundziele, die aufgedruckt sind, ein bisschen lame, muss ich sagen. Die erfüllt man irgendwie eh. Das sind so Standard-Kennenlernziele. Hab so und so viel Karten oder sowas. Ja gut, also das ist sowieso mein Ziel halt. Also da muss ich nicht irgendwie drauf hinarbeiten. Deswegen würde ich tatsächlich raten, wenn ihr schon ein bisschen erfahrenere Spielerin seid, dann nehmt doch halt einfach gleich die austauschbaren Ziele, die man da modular drauflegen kann. Letzte Sache, die mich tatsächlich ein bisschen stört, aber weil ich ja vorhin in der Einführung schon gesagt habe, dass ich eigentlich so ein Unterwasserwelten-Fan bin, ich krieg das Feeling nicht rüber. Und das liegt halt eben genau, und deswegen betone ich das so bei dieser Symbolik, es liegt halt genau an diesem Abarbeiten, was man bei dem Spiel ständig machen muss. Ich werde dadurch ständig rausgerissen aus dieser thematischen Welt. Underwater Cities zum Beispiel, ein viel komplexeres Spiel und ein ganz anderes Spiel, kann man jetzt hiermit gar nicht vergleichen, aber schafft es viel mehr über sein ganzes Material und was da so passiert und was auf den Karten zu sehen ist, mich in so eine Unterwasserwelt reinzuziehen. Und das ist einfach in sich so stimmig und die Symbole zum Beispiel so toll, dass ich da immer das Gefühl habe, ich baue mir wirklich eine Unterwasserstadt auf. Hier bin ich die ganze Zeit typischerweise am Gucken, okay, hier habe ich Rot, da habe ich ein Geld. Also ich rede so in diesen typischen abstrakten Brettspielerbegriffen, weil ich halt thematisch einfach nicht drin bin. Und das finde ich schade, weil ich glaube, das Spiel hätte das hergegeben, wenn es sich fluffiger gespielt hätte, was halt eben an dieser redaktionellen finalen Bearbeitung liegt, meiner Meinung nach. Letztes, und man soll ja so ein bisschen auf eine gute Note enden, was ich noch einen total schönen mechanischen Kniff finde, den gab es zum Beispiel auch bei Roll for the Galaxy schon mal und anderen Spielen auch, dass du Geld nur virtuell bekommst. Das heißt, du musst immer schön schauen, genau auf den letzten Cent am besten zu planen. Du musst alles Geld ausgeben, sonst ist es futsch. Und das fühlt sich dann natürlich schon sehr ärgerlich an, wenn man da irgendwie halt Geld verfallen lassen muss. Also es ist neben dem zeitlichen Timing auch wirklich noch ein schönes Geldverwaltungsproblem, was man da hat. Sowas mag ich auch immer gerne. Deswegen ja, also insgesamt, das ist ein vollkommen okayes Spiel. Ich würde dann mit dem Steff enden wollen, den ich zum Eingang schon zitiert habe, der gesagt hat, er versteht gar nicht, warum es noch nicht auf Deutsch rausgekommen ist. Letztens im Vorgespräch zur Aufnahme unserer Folge hat er dann gemeint, ja, mittlerweile weiß er es irgendwie, er hat es jetzt noch ein paar Mal gespielt. Das hätte es jetzt vielleicht doch nicht wirklich noch unbedingt auf Deutsch gebraucht. Also es ist kein fantastische Reich, wo man sich denkt, endlich ist es da auf Deutsch. Es tut aber auch keinem weh, aber wie gesagt, ich glaube, über das Jahr hinaus wird das kein Highlight bleiben.
Und das war Aquatica von Frosted Games, ein Spiel von Ivan Tusovsky und von etlichen IllustratorInnen, die, wie ich finde, illustratorisch, grafisch, gestalterisch eine tolle Arbeit gemacht haben. Und ich spiele es tatsächlich ganz gerne mit. Ebenso gerne oder vielleicht, nee, ebenso gerne stimmt nicht. Vielleicht ein bisschen lieber spiele ich derzeit ein Spiel, was bei den Space Cowboys erschienen ist und bei Asmodee somit im Deutschen von Johannes Gupi und Johann Levé, nämlich Dewan. Und das hast du ja schon in eurer Folge herausgearbeitet, was dieser Name zu bedeuten hat. Wir hatten ja unseren Termin bei Asmodee auf der Nürnberger Messe gemeinsam und da hat uns der Jan von Asmodee gesagt, das kommt von Day One, weil diese Aufbruchsstimmung so da ist, wenn wir mit unserem Volk aufbrechen und Gebiete erobern und dort unser Lager aufschlagen und einen kleinen Stamm gründen. Das tun wir in einem Familienspiel, zumindest in der Grundvariante, bei dem wir eine Auslage haben, eine Landkarte, die je nach spielenden Anzahl gestaltet wird. Die liegt so mit verschiedenen Plättchen aus. Und im Zwei-Personen-Spiel ist die relativ klein, wird dann aber ein bisschen größer im Drei- oder im Vier-Personen-Spiel. Und darauf befinden sich dann immer eine, je nachdem wie diese Karten liegen oder diese Plättchen liegen, eine zufällige Anordnung an Landschaftsfeldern und Zonen, auf denen wir dann laufen können. Das ist dann so klassischerweise Gebirge und Wüste und Wald und Canyon und Wasser, also was man halt so kennt. Und um da uns bewegen zu können, haben wir eine Auslage von Karten und auf den Karten sind eine oder zwei Landschaften abgebildet. Und wir dürfen uns die Karten aus der Auslage nehmen, aber immer nur benachbart liegende Karten, da kommen wir gleich dazu. Fand ich nämlich tatsächlich etwas merkwürdig. Und können entweder uns Karten nehmen oder wir können diese Karten ausspielen, um uns über diese Landschaften zu bewegen. Und die Bewegung erfolgt dadurch, dass wir für jedes Feld, das wir überqueren wollen, eine Karte ausgeben, die korrespondiert mit der Landschaft und das Start- und das Zielfeld natürlich auch. Warum tun wir das? Weil wir auf unserem persönlichen Tableau Ziele ausliegen haben, die dann erfordern, dass wir bestimmte Symbole, die auch noch auf den Landschaften sind oder eben bestimmte Landschaftsfelder abdecken. Und wenn wir das haben, dann bekommen wir dafür eine Karte beziehungsweise Siegpunkte am Ende. Ja, und wir haben insgesamt bis zu 4 solcher Ziele vor uns und je nachdem, wie viel von diesen Lagerplätzen wir aufbauen, maximal 8, bekommen wir mit jedem Lager, das wir einspielen, schalten wir uns frei. Wir können uns entweder ein neues Ziel aus einer Auslage nehmen oder eine Karte noch in so einen Slot stecken unter unser Tableau, um dann diese Landschaft nochmal zu nutzen. Ja, und das machen wir, ich würde sagen, in reichlich einer halben Stunde, vielleicht mal 40 Minuten in einer größeren Runde, und versuchen damit dann die meisten Punkte zu sammeln, dass wir uns geschickt über dieser Karte ausbreiten. Und ich habe mit diesem Spiel tatsächlich, muss ich sagen, ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Ich finde es echt ein prima Familienspiel. Das Einzige, was ich, oder zwei Kritikpunkte, die ich habe, die ich ein bisschen merkwürdig finde, ist diese Auslage der Karten. Also bei den Karten ist es so, dass ich immer nur benachbart liegende Karten nehmen darf, was ich ein bisschen sperrig finde, weil manchmal bräuchte ich halt vielleicht eine andere und bin dann gezwungen, die benachbarten zu nehmen. Das finde ich manchmal ein bisschen merkwürdig. Und ich habe festgestellt, bei vielen meiner Mitspielenden, gibt es oftmals so eine Verwirrung zwischen Zonen, also zusammenhängende Felder des gleichen Landschaftstyps oder den einzelnen Feldern, weil um meine Ziele zu erreichen, reicht es nicht, auf einem Landschaftsfeld zu sitzen, sondern es muss sich eben auch noch jeweils in unterschiedlichen Zonen befinden. Das führte so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle mal zu einer Verwirrung und einmal auch zu Tränen, weil ein Kind, ich habe es irgendwie dreimal gesagt, aber das Kind hat sich immer wieder verzählt und hat dann gesagt, oh Mann, ich bin zu blöd für das Spiel. Sag ich, nein, guck mal, du musst nur durch die Zone gehen und nicht auf die Felder. Und dann haben wir das relativ schnell wieder lösen können. Aber ja, ist in 30, 40 Minuten gespielt. Macht mir viel Spaß, hab noch ein paar Punkte, über die ich gleich sprechen möchte, aber Day One ist ja bei euch, bei dir auch ganz gut angekommen in eurer Podcast-Folge, ne?
Genau, das war Folge 273. 8 Spiele mit tollem Sound oder irgendwie so haben wir sie genannt, oder mit tollem Ton. Da habe ich eigentlich alles gesagt. Dann können wir zum nächsten Spiel übergehen, oder?
Gut, vielen Dank. Dann.
Nein, Quatsch. Ich fasse natürlich nochmal ein bisschen zusammen und es war ja bei uns auch ein Spiel, was der Steff vorgestellt hat. Da habe ich mich ja nur dazu geäußert. Das heißt, man hört ja dann gerne vielleicht noch die Meinung von Steff und Chris auch. Also ich habe ja bei uns schon gesagt, das muss ich jetzt schon nochmal kurz wiederholen, ich finde es ein total klassisches, im guten Sinne, klassisches Brettspiel, so wie man vielleicht so um die 2000er rum, so Carcassonne, vielleicht auch 2010er noch Burgen von Burgund, irgendwie so die Zeit ist das so, finde ich, so kommt das rüber. Das heißt, wir haben einfach Hexfelder, die wir in so einem modularen Plan zusammenlegen, dann breiten wir uns mit Holzteilen irgendwie drauf aus. Das machen wir, indem wir Karten sammeln. Das ist ja auch so ein bisschen Zug um Zug mäßig. Der Vergleich wird ja auch gerne gemacht. Und das finde ich erstmal total positiv. Ich habe schon lange kein Spiel mehr gespielt, was so richtig Brettspiel atmet, irgendwie so, wie man das vielleicht als Definition im Duden sehen würde. Und ich war jetzt gerade schon ein bisschen erstaunt, als du gesagt hast, das ist ein Familienspiel. Du hast dich ja quasi dann aber auch noch selbst widerlegt. Meine Erfahrung ist nämlich tatsächlich, das ist schon ziemlich hinterhältig. Ich wollte jetzt ein anderes Wort sagen, was man in Bayern sagt, aber damit es nicht explicit wird, machen wir das nicht. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das mit Kindern spielen will, außer sie sind wirklich halt sehr frustrationstolerant. Da geht's schon gut zur Sache. Also man breitet sich ja hier schon immer auf Kosten anderer Leute aus oder verwehrt ihnen irgendwelche Optionen. Das muss man dann schon mögen, dass man da halt jetzt mal richtig schön ein Stoppschild vor die Schnauze gebaut bekommt von den anderen. Ist, wie gesagt, meiner Erfahrung nach, glaube ich, eher nicht so ein Familiending, sondern schon was für Leute, die halt spielen und wissen, was das so mit sich bringen kann. Den Mechanismus an sich mag ich eigentlich schon total gerne, dass du dir, ähnlich wie bei Zug um Zug eben, überlegen musst, wie lange möchte ich jetzt noch Karten nehmen, damit ich in meinen Optionen ein bisschen flexibler bin oder halt das machen kann, was ich machen möchte, ohne vielleicht auch anderen was da abzugeben, weil ich kann manchmal schon den kürzeren Weg nehmen, aber dann muss ich vielleicht durch das Gebiet jemand anderes laufen und der kriegt dann eine Karte dafür oder sie. Vielleicht will ich erstmal ein bisschen sammeln, um sowas dann vermeiden zu können, aber dann kann es halt sein, dass das Feld, auf das ich will, schon weg ist. Oder die Symbole, die ich brauche, um meine Aufträge, die es noch gibt, zu erfüllen, halt schon alle fort sind oder so. Also ein schönes Timing-Dilemma, sowas mag ich eigentlich schon immer gerne. Und auch die Möglichkeit, sich selber Aufträge rauszusuchen. Also immer, hast du ja schon gesagt, immer wenn man so ein Haus baut kriegt oder jedes zweite Mal kriegt man so einen neuen Auftrag. Und die wähle ich mir selber aus einer Auslage. Das mag ich eigentlich auch immer gerne, wenn ich nicht so, also wenn es quasi ein Wahlpflichtfach ist, wird man bei mir in der Schule sagen, ich muss was nehmen, aber ich kann es mir schon noch aussuchen. Ich krieg's nicht so vor die Füße geschmissen. Das sorgt ja in manchen anderen Spielen dann schon mal dafür, dass man sich denkt, toll, kann ich eh nicht mehr erfüllen. Also hier habe ich es eigentlich schon noch immer ein bisschen in der Hand. Aber ich muss halt aufpassen. Also da kann es dann schon mal passieren, dass man so Ziele auch einfach nicht mehr erfüllen kann. Auch das kann dann sehr frusten. Am meisten gefrustet hat es tatsächlich, das wiederhole ich jetzt auch nochmal an der Stelle hier, weil es doch eine blöde Spielerfahrung war, in zwei Partien, die ich hatte, dass jemand im Prinzip sein letztes Haus bauen könnte mit dem nächsten Zug und damit das Spielende eben einläuten. Dafür halt aber noch eine Sandkarte war, das in beiden Fällen braucht. Und die kommt nicht. Und dann kommt die nicht. Und sie kommt halt wieder nicht. Und jedes Mal ziehst du einfach zwei Karten und setzt ansonsten aus mit deinem Zug, in der Hoffnung, dass das nächste Mal, wenn du dran bist, eine Sandkarte in der Auslage ist. Du darfst nämlich auch nicht verdeckt ziehen. Ja, und dann sind die Leute, die gerade eben noch zwei Häuser hinter dir waren, auf einmal vor dir, bums, machen das Spiel vorbei und du denkst, ja toll, ich habe jetzt einfach nur Pech gehabt, dass der Stapel schlecht gemischt gewesen ist, weil ich halt eben das Ziel da gerne noch erfüllt hätte. Jetzt kann man sagen, na gut, dann musst du halt irgendwie in den sauren Apfel beißen und irgendwo anders hinbauen, wo du halt kein Ziel erfüllst, damit das Haus weg ist. Gut, aber dann rechnest du halt durch und siehst, damit werde ich es nicht schaffen. Also ich brauche das schon noch an der Stelle, um irgendein Ziel zu erfüllen. Ah ja, und das ist halt dann einfach doof. Kann da hier schon passieren. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das halt eben aushält, dass man sich da vielleicht mal gut einen ins Gesicht massiert, dann kann man Day One auf jeden Fall sehr gerne spielen. Es ist auch optisch ein Wucht, finde ich, weil es auf diesen Aufträgen richtig schöne Reiseszenarien in so einer schon irgendwie fantasievollen Welt zu sehen gibt. Ich weiß gar nicht, ist das vor uns? Ist das nach uns? Ist das überhaupt auf unserer Welt angesiedelt? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall sehr fantasievoll aus. Und die Landschaftsfelder sind super funktional. Man erkennt einfach, was ist Wiese, was ist Getreide, was ist Stein und so. Richtig tolles Spiel an sich. Man muss halt eben Frust abkönnen.
Ja, ich hab's tatsächlich als Familienspiel für mich abgespeichert, weil ich es oft auch in so familiären Kontexten gespielt habe und das da gut funktioniert. Das war halt einmal jetzt.
Die Kinder weinen dann.
Ja, einmal. Das heißt, eine Erfahrung davon. Der war dann aber auch irgendwie ein bisschen quengelig, weil es schon ein bisschen was später war. Also ich glaube, das würde ich jetzt nicht zur Standarderfahrung hochjessen. Aber ja, man braucht schon eine Frustrationstoleranz und man braucht auch einen Überblick. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn du das mit vielen Spielern spielst, die können natürlich brutal gemein sein. Und wenn die sehen, wenn du da von deinem Lager ausbauen willst, brauchst du für deine Startkarte jetzt auch eine bestimmte Ressource oder eine bestimmte Landschaft auf der Karte, gibt es halt auch so die Möglichkeit, einem das halt einfach wegzunehmen aus der Auslage. Und dann bist du halt irgendwann wieder dran. Und wenn die anderen da gut kooperieren, kann es eben durchaus sein, dass die dir halt die benötigten Landschaften gar nicht liegen lassen. Und das habe ich jetzt auch ein paar Mal erlebt, dass du entweder beenden kannst oder einfach nicht vom Fleck kommst mit deinen Zügen, weil du halt 2, 3, 4 Runden lang nicht die Ressourcen bekommst oder die Landschaftskarten, die du gerne auf der Hand hättest. Das ist dann ein kleines bisschen nervig mitunter, aber gehört dann eben zu so einem Spiel auch ein bisschen dazu. Oder dass sich eben jemand gleich jetzt auf genau das Feld setzt, was du noch brauchst, weil er sieht, ach guck mal, du willst doch dein Ziel erfüllen und du willst vielleicht noch 2 Siedlungen direkt beieinander haben, weil das in dieser Basisvariante dann auch nochmal Punkte bringt oder so. Da können natürlich viele Spieler mit einem geschulten oder mit einem guten Auge einem ordentlich auf die Mütze geben. Aber das ist ja was ich auch gerne mag an der Stelle.
Zum Beispiel aber auch die Tatsache, dass immer wenn du ein Haus setzt, du ja dem Spielende näher kommst, das musst du schon mit einpreisen in deinen Zügen. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher aus meiner Erfahrung, ob das allen Familienspielenden, also auf dem Niveau, gut gelingt, weil die halt denken, okay, ich brauche jetzt die Ressource und dann aber erst schnallen, ach Mist, jetzt ist ja auch wieder ein Haus weg, jetzt ist das Spiel gleich vorbei. Also das muss man schon alles ein bisschen klug vorausschauender planen. Also es ist ein leichtes Kennerspiel, würde ich schon auch noch so sehen, aber es ist meiner Meinung nach schon eher so im Kennerbereich angesiedelt. Da gibt es natürlich pfiffige Kinder, die das dann auch schon gut spielen können, gar keine Frage. Letzter Punkt noch, ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Ist das vielleicht auch irgendwie, habe ich bei uns auch schon gefragt, aber die anderen zwei haben da nicht so drauf geantwortet, der Chris und der Steff. Ist es denn vielleicht auch irgendwie ein Ausdruck unserer Zeit, dass so ein Spiel jetzt gerade rauskommt? Also jeder muss sich mit dem Ellbogen gegen die anderen ausbreiten. Es ist ja schon, auch wenn es nett ausschaut, einfach so ein bisschen imperiales Spiel vielleicht auch, ne? Also mein Gebiet abstecken, die anderen kommen nicht mehr rein, Ressourcen für mich sammeln. Es klingt schon irgendwie ein Spiel aus 2026, muss ich sagen.
Ich hätte das jetzt nicht so überhöht tatsächlich, aber es passt, glaube ich, ganz gut in unsere Zeit zu schauen, wo ist mein Vorteil, wie kann ich mich gegenüber den anderen durchsetzen und wo kann ich mir mein Claim abstecken, in den dann keiner reinkommt oder so. Ja, das ist durchaus was, glaube ich, so als Spielgefühl passt. Ich würde es aber jetzt gar nicht so negativ formulieren. Das klingt, als hätten wir jetzt hier so ein knallhartes Area-Control-Kriegsspiel vor uns. Das ist ja wirklich beileibe nicht, ja. Ich stimme dir übrigens zu. Ich fand es auch mal wieder schön. Ich habe das ja letztes Jahr in, glaube ich, unserer Orakel-Folge oder so oder in irgendeiner Folge oder vielleicht in der Top-Liste oder so, habe ich ja gesagt, ach, ich würde mich ja freuen, wenn wir wieder so ein klassisches Brettspiel haben, wo was auf einem Spielbrett passiert und man da irgendwie in einem Wettbewerb zueinander steht und nicht nur irgendwie Karten vor sich auslegt oder so. Und das ist tatsächlich hier wieder eines der Beispiele, wo mir das tatsächlich auch gut gefällt. Hast du mal diese Varianten inzwischen gespielt? Die habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Da gibt es ja neben der Grundausrichtung oder der Grundvariante gibt es ja noch so 3, 4 verschiedene Komponenten mit drin, mit so Vulkanplättchen, die dann ausbrechen und mit so Wasserplättchen. Die habe ich noch nicht ausprobiert bislang. Ist es dir inzwischen gelungen, das mal zu probieren?
Nein.
Gut, dann können wir darüber nicht sprechen, sondern nur über die Grundvariante.
Kennst du dieses legendäre Interview mit Willy Brandt?
Nein.
Ich glaube, relativ früh in seiner Kanzlerschaft, und es ist auch dieser ganz berühmte Tagesschau-Reporter, der mittlerweile verstorben ist, findest du auf YouTube, musst nur mal eingeben, Willy Brandt Interview. Da hat der Reporter in seiner frühen Anfangszeit, 60er Jahre, leider auch immer den Fehler gemacht, hat geschlossene Fragen gestellt, also die man mit Ja oder Nein beantworten kann, und Willy Brandt halt knallhart immer nur Ja, Nein, Ja, und muss dann irgendwann selber schon so grinsen, weil der Reporter halt wieder eine geschlossene Frage stellt und er wieder Nein. Und er crasht halt das ganze Interview damit. Ah, super. Muss man sich mal angucken. Das ist ein witziges Zeitdokument.
Sagt Nico Wagner in einem bescheidenen Vergleich zwischen sich und Willy Brandt.
Natürlich. Ich bin sogar gar nicht so weit weg von Willy Brandt. Übrigens, der heißt ja mit eigentlichen Namen Fram, mit Nachnamen. Der hat ja dann seinen Namen gewechselt, als er ins norwegische Exil gegangen ist. Rate, wie meine Großeltern heißen. Also der Mädchenname meiner Mutter.
Am End Fram.
Auch Fram, genau. Die haben aber überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber wer weiß.
Man weiß es nicht, genau. Und was ich wirklich noch erwähnen möchte, das hat bei euch in der Folge, glaube ich, der Chris dann auch zum Ausdruck gebracht, dieser Schachteleinsatz nervt wie die Hölle. Den finde ich wirklich ganz schlimm, mit diesen schräg eingesteckten Trennern, wo du dir dann immer den ganzen Kram wieder rausfriemeln musst die immer wieder rausziehen und alles machen. Ich glaube, ich werde den jetzt wegschmeißen und alles in Plastiksäckchen stopfen, weil das geht mir wirklich hart auf den Zeiger, diesen Krempel da immer aus diesem blöden Schachteleinsatz rauszufriemeln. Ich frage mich, warum denken sich Leute dauernd schlechte Schachteleinsätze raus? Sie könnten sich mal nur gute Schachteleinsätze ausdenken, ja.
Ja, wir könnten jetzt eine Sitzung eröffnen in der anonymen Schachteleinsatz-Wegwerfer und ich könnte sagen, hallo, mein Name ist Nico, ich werfe Schachteleinsätze weg, ich mache das nämlich immer. Jetzt werden hier ganz viele Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber mir ist egal, ob der gut oder schlecht oder sonst irgendwas ist, mir gehen die generell auf den Zeiger. Ich schmeiß die immer weg, egal ob Papier oder Plastik oder so, pack alles in Zipptüten und damit bin ich vollkommen zufrieden.
Ein schöner Praxistipp und tatsächlich, was das Spiel angeht, zumindest von mir und ich hab's rausgehört, auch von dir eine Empfehlung, dass man das Spiel gut spielen kann. Das macht nämlich richtig Freude. Dewan von Johannes Gupi und Johan Levé in der Gestaltung von Artus oder Artus Pilorget. Und ja, nachdem wir die IllustratorInnen ja gerne mal unter den Tisch fallen lassen, manchmal in so Rezensionen oder das vielleicht mitunter vergessen, kann ich jetzt ergänzen, jetzt ist ja gerade der Astor verliehen worden und für den Astor in der Zukunft gilt, dass Spiele nur berücksichtigt werden können, wenn die IllustratorInnen auch auf dem Cover genannt werden. Das finde ich eine sehr schöne Entwicklung oder ein sehr schöner Beitrag. Das ist eine neue Spielregel beim Astor. Wäre das auch fürs Spiel des Jahres denkbar oder seid ihr da?
Denkbar ist alles, was eine Mehrheit findet. Da kann ich jetzt aber tatsächlich nichts zu sagen. Da
gibt's keine.
Habe ich keine Meinung, habe noch keine Meinung eingeholt, weiß ich nicht.
Das ist sehr schön. Also das war auf jeden Fall Day One und ja, ein Spiel, bei dem Reiseillustrationen eine Rolle spielten, genau wie beim nächsten Spiel.
Auch das ist, ich habe irgendwie immer hier die Eulen Kamellen jetzt hier abgekriegt heute. Auch das ist ein Spiel, was eigentlich auf Englisch schon relativ lange draußen ist und der Vorgänger ist zu Tracking Through History, hieß das dann, was bei uns Tracking Reise durch die Zeit war. Das kam bei uns zuerst raus. Und jetzt kam das, was auf Englisch zuerst da war, nämlich Tracking the World hieß das da. Bei uns heißt es Tracking Reise um die Welt. Das ist bei der Game Factory erschienen und auch wie der Vorgänger bei uns beziehungsweise der Nachfolger auf Englisch von Charlie Bink. Und in Tracking Through History ging es ja eigentlich darum, dass man in so Kartenstapel einen Zeitstrahl vor sich bildet, also Karten aus einer Auslage nimmt, die die richtige Zeit haben, die ich gerade brauche, damit ich nicht so große Sprünge in meinem Zeitstrahl habe und damit irgendwie Punkte und noch so ein paar andere Sachen erfülle auf einem persönlichen Brett. Tracking Reise um die Welt ist jetzt wirklich ein ganz anderes Spiel, auch wenn es aus der gleichen Reihe kommt, denn wir versuchen wirklich die Welt zu bereisen. Das heißt, vor uns liegt so ein ganz typischer, muss ich auch wieder sagen, Weltplan. Also es könnte auch so ein typisches 90er-Jahre-Reise-um-die-Welt-Spiel sein, wo man dann die Fähnchen so reinsteckt, wenn man irgendwo gewesen ist. Weiß nicht, ob du das noch kennst aus deiner Kindheit. Ich habe das sehr viel gespielt. Also es ist so ein ganz klassischer
Weltplan. Haben wir das gespielt. So, ich kurz, Kinderhort haben wir das gespielt. Und ja, da waren klar. Immer so, wie das ist ja wirklich wie so Pinnwandnadeln, die
ja,
dann
ja,
da drin
das war total
und
kaputt dann irgendwann.
Genau, das war dann irgendwann total labberig und kaputt und so. Aber es hat echt richtig Spaß gemacht. Das war wirklich so wie so eine durchlöcherte Pinnwand. Am Ende.
Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wie das Spiel funktioniert hat, ob man da auch irgendwie Karten gesammelt hat zum Reisen und dann hat man irgendwann die, also ich kann mich nur erinnern, ich habe gern Fahnen da irgendwie reingesteckt. Das mache ich jetzt bei Tracking Reise um die Welt nicht, aber ich versuche trotzdem über diesen Weltplan, der so ganz klassisch in poppigen Farben gestaltet ist, sodass man auch schön erkennt, wo welcher Kontinent ist und Verbindungsstrecken zwischen den Orten hat. Da versuche ich rumzureisen und das mache ich über einen denkbar einfachen Kartenmechanismus. Prinzipiell ist es sehr einfach. Du kannst in deinem Zug, musst du reisen und ansonsten kannst du noch eine von drei anderen Aktionen machen. Die müssen wir jetzt gar nicht so im Detail durchgehen. Die sind nämlich alle super einfach. Aber im Prinzip geht's drum, du versuchst farblich passende Karten zu sammeln, die dann manchmal auch noch so andere Symbole haben. Dann willst du an die Orte hinreisen, zu denen du irgendwelche Aufträge Verträge vielleicht irgendwie hast und sagst dann, hallo, ich war jetzt hier, schieß ein Foto, gib die entsprechenden Karten halt ab und dann kriege ich da Punkte. Versuch dann noch Souvenirs zu sammeln. Die will ich dann schon so ein bisschen Set-Collection-mäßig sammeln, weil die lege ich auf so ein persönlichem Board ab und je nachdem, welche ich habe, schalte ich mir dann da auch nochmal Boni frei. Und ich kann auch noch, die ändern sich in jedem Spiel, wenn man das möchte, so Sonderaktionen nutzen. Ja, und dann versuche ich möglichst schnell um die Erde zu hetzen. Und das Wort sage ich hier schon ganz bewusst so, denn ich finde echt schade, dass dieses Spiel wirklich nicht Tracking Around the World oder Tracking the World ist. Also nicht, das ist keine entspannte Reise um die Welt, wie das vielleicht das Cover auch so ein bisschen vermuten lässt, was mega ausschaut. Also da sieht man Sagrada Familia und die Akropolis und die ägyptischen Pyramiden und so. Also das ist also Great Barrier Reef, glaube ich, noch. Macht richtig Bock drauf, die Welt zu erkunden. Und auf den Karten ist auch immer eine richtig schöne Illustration der Orte. Und auch auf der Rückseite kriegen wir wieder einen richtig coolen Erklärungstext, wie das mit den Zeitkarten bei Tracking Through History auch schon war. Aber ich kriege trotzdem das Gefühl, ich hetze mehr um die Welt. Also wie so ein Reise... Also man hätte vielleicht ein 80 Tagen um die Welt Spiel draus machen können oder sowas. Weil es ja wirklich heißt, hier nix lang bleiben, Foto schießen, weiter, weiter, weiter. Du musst die nächsten Ziele erreichen. Am besten den Kontinent noch abgrasen, bevor die anderen das machen, weil dann kriegst du auch nochmal Punkte. Also du bist einfach wirklich die ganze Zeit unter Stress. So halt wie bei Zug um Zug zum Beispiel. Nehmen wir mal wieder den Vergleich. Da ergibt das ja aber auch irgendwie Sinn, weil du halt die Strecken bauen willst, bevor die anderen das machen. Ich würde bei einem Reisespiel irgendwie gern eher an einem Ort verweilen und den ein bisschen erkunden oder da irgendwie was erleben und nicht einfach nur schnell einen Schnappschuss machen. Passt aber vielleicht auch eher in diese Instagram-Ability-Zeit, dass man einfach hier, ich liege gerade im heißen Geysir-Pool, oben ohne Foto oder sowas, das wird ja gerne mal gemacht. Für die Leute ist das vielleicht super. Prinzipiell ist das auch ein gutes Familienspiel, ne? Also da ist jetzt überhaupt nichts Schlechtes dran. Es vermittelt mir nur irgendwie ein Reisegefühl, was ich bei einem Reisespiel nicht haben möchte. Aber ansonsten super zugängliche Regeln, an sich total ansprechendes Material. Ich würde halt vielleicht, wie gesagt, aus den entsprechenden Gründen andere Reisespiele spielen. Und meine Erfahrung ist, dass halt viele Gruppen auch sagen, ja, ist nett, ich habe das jetzt mal gesehen, aber irgendwie brauche ich das nicht nochmal. Ist ein bisschen schade, weil Tracking Through History kam deutlich besser an, muss ich sagen, in meinen Runden.
Und wer ein oben ohne Foto von uns bei Instagram sehen will, im Geysir liegen, der jetzt mal auf meinen Account gehen. Nein. Ja, ist interessant, weil ich war ja auch ein ganz großer Fan von Tracking-Reise durch die Zeit und habe mich total gefreut jetzt auf Tracking-Reise um die Welt. Und mir geht's ein bisschen wie dir. Also das wird ja auch symbolisch dadurch gemacht, dass ich die ganze Zeit diese Klötzchen einsammle vom Spielplan. Also ich gehe eigentlich immer in ein Land rein oder an so einen, nicht in ein Land, sondern
in Länder reingehen, das machen gerade andere Leute auf der Welt die ganze Zeit.
Ja, aber ich erreiche mein Reiseziel und dann nehme ich erstmal so einen Token da weg und dann werden die halt erklärt, das ist irgendwie ein Souvenir oder ein Kleidungsstück oder so und dann sammle ich die auf einem Tableau, um dann so Reihen oder Spalten voll zu kriegen und dafür dann weitere Punkte zu sammeln. Und ich finde so die Entscheidung, die ich da treffe, eigentlich in einem ganz schönen Korridor. Nämlich so einerseits, ich will diese Token sammeln, andererseits will ich diese Karten erfüllen oder diese Souvenire erfüllen, will das vielleicht auch in einer bestimmten Reihenfolge machen, in so einer offenen Auslage. So, das gefällt mir eigentlich schon alles ganz gut. Und dann ist es aber manchmal so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt auf diesem Kontinent, um dieses letzte Klötzchen da wegzusammeln, dann bin ich nicht der Erste, der diesen Kontinent abgegrast hat und dann bekomme ich nochmal einen Sonderpunkt. Und das ist so eine Botschaft, die ich irgendwie so ein bisschen schwierig finde. Ich gehe da rein und nehme was weg. Das ist jetzt kein Plünderungsspiel und das ist auch kein, wir sind nicht irgendwelche Räuber oder so, aber einfach so von der Symbolik. Ich hätte mir, glaube ich, besser gefallen, wenn ich da was reingelegt hätte, wie bei Abroad oder sowas, aber ja, jetzt gibt es ja gerade eine Vielzahl von Spielen, die so ähnlich funktionieren oder so ähnliches Thema haben und ich muss sagen, mir gefällt das hier wirklich gut. Ich habe das jetzt auch im Familienspielkontext häufiger gespielt und es kam bei mir immer gut an. Das war aber auch kein Spiel, was die Leute jetzt dauernd wiederholen wollten, sondern es war auch so nach ein, zwei Partien, sagten ja, okay, been there, done that im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war jetzt kein Spiel, was so einen langfristigen oder Langzeitspielreiz auslöst, aber trotzdem ist das ein schönes und zugängliches Familienspiel. Und ich finde wirklich die Illustrationen von den Karten überragend. Also die gefallen mir sehr, sehr gut. Es ist total schön. Man wird neugierig auf die Welt. Man lernt ein bisschen was. Es steht ein bisschen kleiner Text dazu. Es regt auch an. Ne? Ich habe das neulich mit einer Familie gespielt. Und dann haben wir ein bisschen über Reiseziele gesprochen und wo die schon waren und wo ich schon war. Also dann lernt man ein bisschen was. Da saß noch ein Kind mit am Tisch und dann haben wir da ein bisschen gesprochen. Wo willst denn du gern mal hin? Was reizt dich denn? Also das regt auf jeden Fall an, sich ein bisschen mit der Welt zu beschäftigen. Und das finde ich ja dann erstmal eine schöne Botschaft. Und was ich auch gut finde, ist tatsächlich, dass es so schnell gespielt und so leicht zugänglich ist. Also es ist hier wirklich ein ganz prima Familienspiel im allerbesten Sinne, aber eben eines, wo du nach ein paar Partien auch, Achtung, pun intended, alles gesehen hast nach kurzer Zeit. Das ist leider ein bisschen so. Da hatte ich bei Tracking Through History, Reise durch die Zeit, ein bisschen mehr Variabilität oder ein bisschen mehr langfristigen Spielreiz. Zumindest bei mir war das so. Aber ich spiele es trotzdem sehr gerne.
Ja, kann ich dir nicht widersprechen. Es ist bei mir mehr so ein Metaebenenproblem. Ja, ich gebe das ja vollkommen zu. Diese Grafiken oder die Gestaltung sehen mega aus und auch die Texte, die machen echt voll Bock auf die Orte. Und dann aber, wie gesagt, werde ich ja, also ich habe nicht das Gefühl, ich sammle Souvenirs ein, sondern ich hake halt eine To-Do-Liste, eine Checkliste, eine Bucketlist ab. So, und das passt halt irgendwie nicht zusammen, finde ich.
Ist ja beim Reisen mitunter so, dass man so ein bisschen eine To-Do-Liste.
Nee, für mich soll halt eben Reisen genau nicht so sein. Das ist ja genau mein Punkt.
Na gut. Ja, aber das war auf jeden Fall Tracking-Reise um die Welt. Magst du gerade mal die Daten wiederholen?
Ja, das ist Charlie Bink, der Autor, und das ist erschienen bei der Game Factory. Und im Original war das, weiß ich nicht mehr. Ist aber auch egal, weil der deutsche Vertrieb erzählt hier.
Richtig. Ja, und ihr bei den Brettagogen, ihr macht ja gelegentlich, und das ist schon länger her, aber es ist eine Reihe, die ich extrem gerne mag, eine Verlagsanthologie, habt ihr ja häufiger mal gemacht. Das ist ja wirklich was ich gerne gehört habe bei euch.
Ist auch schon seit, sagen wir mal, 15 Monaten oder so. Also es ist nicht tot, das Genre.
Cool.
Es gestaltet sich nur nicht so leicht diesmal. Aber an sich hoffe ich, also wir haben zumindest Bock drauf, hoffe ich, dass da schon nochmal irgendwann mal wieder ein Verlag kommt.
Ja, würde mich freuen. Also zumindest
der ist es auf jeden Fall nicht, der jetzt kommt.
Nee, okay. Aber die ganzen Verlage veröffentlichen ja dauernd neue Spiele. Also je früher ihr dran seid, desto leichter wird es möglicherweise. Bei dem nächsten Autoren habe ich gesagt, könnten wir mal eine Episode für sein ganzes Oeuvre machen. Das hat bis letzten Herbst einen Titel umfasst, jetzt noch einen zweiten. Es geht nämlich um Matthias Wigge. Und Matthias Wigge ist der Autor von Arche Nova. Das war vor einigen Jahren sein Erstlingswerk und ist ja gleich riesig eingestiegen bei Boardgame Geek und wurde überall groß gelobt. Zählt auch zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Ich habe eigentlich immer eine Partie auch auf der Boardgame Arena am Laufen. Es kommt auch live noch immer wieder regelmäßig auf den Tisch. Und jetzt haben wir eben Artengarten, auch ein Spiel so aus diesem Universum. Bei Feuerland erschienen, eben auch von Matthias Wigge, in der Grafik von Dennis Lohhausen, Christoph Tisch und Felix Wermke. Ja, und bei Artengarten haben wir ein Plättchenlegespiel, bei dem wir uns ein wenig dieses Auswahlmechanismus bedienen, den wir auch von Arche Nova kennen. Da haben wir ja so verschiedene Karten und je nachdem, an welcher Position die liegen, können wir bestimmte Aktionen mit einer gewissen Stärke vornehmen. Das können wir hier auch. Da haben wir eine weitere Reichweite, wenn wir uns Plättchen aus einer Auslage nehmen, oder können Karten einer bestimmten Kategorie in unser Tableau spielen. Und dann haben wir ja Symbole, wie wir sie auch von Arche Nova kennen. Wir haben so Kontinentsymbole, wir haben Tiersymbole, wir haben noch ein paar andere Pflanzenfresser oder was weiß ich, was die alle heißen. Wassergestein und Ginkgoblatt. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Aber wir tun das, weil wir in unserem Zoo bestimmte Ziele erfüllen wollen. Nämlich einerseits wollen wir in so einem Wettrennen auf allgemeine Ziele spielen, die vorher zugeteilt werden. Und dann kann man gucken, wie schnell haben wir denn diese Ziele erreicht, um dafür Punkte zu bekommen. Die können wir dann entsprechend markieren. Und wenn wir solche Ziele erreicht haben, dann schalten wir uns damit noch zusätzliche Möglichkeiten frei mit unserer Kartenauslage, die dann halt ein bisschen stärker wird. Und wir wollen auch noch mit Plättchen, die wir in unseren Zoo reinbauen, mit so Gebäudeplättchen, wollen wir noch weitere Wertungen auslösen, die dann eben wir spielen in unserem Zoo, und wollen die natürlich möglichst günstig alle zueinander puzzeln. Ja, und ich habe mich mit Artengarten am Anfang ein kleines bisschen schwer getan, weil ich habe von Anfang an sowas erwartet wie Arche Nova und war dann erstmal ein bisschen enttäuscht. Dachte, wie, das soll jetzt alles gewesen sein? Huiuiui, jetzt haben sie sich des großen Namens Arche Nova bedient und Matthias Wigge und haben Ja, in der Gestaltung sieht es natürlich auch ein bisschen so aus wie Arche Nova und so. Also irgendwie habe ich mir ein bisschen mehr erwartet und war so nach den ersten ein, zwei Partien ein kleines bisschen ernüchtert. Das hat sich allerdings mittlerweile wieder ein bisschen gedreht, weil ich von Artengarten wirklich angetan bin. Und ich muss sagen, für mich ist das echt ein Highlight in diesem Jahrgang. Warum ist das so? Weil ich eben nicht so einen Brainburner habe wie Arche Nova, sondern weil ich hier ein relativ entspanntes Legespiel auf einem guten Kennerniveau habe. Also schon eines, bei dem ich durchaus an der einen oder anderen Stelle eine knifflige Entscheidung treffen muss. Will ich jetzt das Plättchen oder das Plättchen? Ich muss ein bisschen gucken, dass ich meine Karten oder meine Auswahlkarten so optimiere, dass ich nicht so vom Glück abhängig bin, denn mitunter ist es ein bisschen glückslastig, an welche Plättchen komme ich denn überhaupt dran und welche will ich und kann ich überhaupt in meine Auslage legen. Aber ich kann eben gegen dieses Glück auch so ein bisschen anarbeiten, indem ich meine Karten, die Auswahlkarten frühzeitig aufwerte. Und ich finde Artengarten mittlerweile tatsächlich einen sehr, sehr starken Titel. Ich finde es reizvoll. Ich finde den Auswahlmechanismus sehr gelungen. Das Einzige, was ich ein bisschen irritierend finde, ist, dass es manchmal, und das ist für mich auch so ein Kritikpunkt, Partien gibt, die sind nach 20 Minuten vorbei, weil irgendjemand da durchrusht, weil er halt zufällig immer genau die Plättchen zieht, die er brauchen kann, um schnell seine Ziele zu erreichen. Und andere Partien dauern 60, 80 Minuten. Also, wie gesagt, Rekord war zu dritt in 20 Minuten fertig, weil der Mitspieler irgendwie alle Ziele sofort erreicht hat und wirklich nur auf diese Ziele gespielt hat und hat dann auch mit weitem Abstand gewonnen. Das war sicherlich eine Ausnahme. Und ansonsten ist man da so, ja, eine gute Stunde im Regelfall mit beschäftigt. Wie gefällt dir denn Artengarten? Hattest du auch so diesen Erwartungsbruch am Anfang oder hast du gar nicht das erwartet, was ich erwartet habe?
Also ich konnte mit Arche Nova damals schon eigentlich überhaupt gar nichts anfangen, muss ich sagen.
Gelogen!
Ja, gut, okay. Ist natürlich Quatsch. Ich glaube, es war sogar auf der Nummer 1 meiner Top-Liste damals oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, ist natürlich ein mega Spiel. Habe ich sogar die App davon. Also das habe ich hoch und runter und nochmal gespielt. Ja, das ist immer so die Frage bei dem Spiel, ne? Also wird's fair bewertet? Kann ich mich von dem Gedanken lösen? Das ist ja der kleine Bruder, wie es immer heißt, von Arche Nova. Ich glaube, das kriege ich schon ganz gut tatsächlich hin. Ich versuche an jedes Spiel erstmal irgendwie unvoreingenommen ranzugehen, damit halt genau solche Erwartungen nicht enttäuscht werden und versuche dann vielleicht im Nachhinein die Parallelen irgendwie zu ziehen oder zu gucken, wo kann ich das denn erkennen? Gelingt mal mehr, gelingt mal weniger. Aber dementsprechend war ich jetzt auch nicht so sehr enttäuscht, insofern, weil ja doch viele erwartet haben, so wurde es ja, glaube ich, auch angekündigt und vom Autoren irgendwie auch verkauft. Das ist jetzt die Kennerversion von meinem Expertenspiel. Ja, es ist halt schon immer noch anspruchsvoll, ne? Also es ist jetzt nicht so super downgestrippt und das haben, glaube ich, schon viele Leute erwartet, dass das jetzt die einfache Version von Arche Nova ist. Das ist halt nicht. Ich würde es eher vergleichen mit dem Spiel, das im gleichen Universum spielt, aber es ist halt schon ein anderes Spiel. Das gefällt mir tatsächlich aber ziemlich gut, weil es jetzt ein Plättchenlegespiel ist. Die mag ich ja sowieso total gerne. Ich bin ein bisschen Sucker für Plättchenlegespiele, weil ich dieses räumliche Element total mag. Und das kommt hier dem Thema sogar noch zugute. Ich muss nämlich, so sehr ich Arche Nova liebe und so sehr ich da auch immer das Gefühl hatte, ich habe da meinen Zoo aufgebaut, muss ich dem Spiel schon vorwerfen. Es blieb immer so ein bisschen auf einer abstrakten Ebene. Wenn ich zum Beispiel Tiere auswildern kann, weiß ich überhaupt gar nicht mehr irgendwann, ja, wo, in welchem Gehege, Plättchen, wohnt denn eigentlich die Tierkarte, die ich jetzt irgendwo anders vor mir liegen habe. Und dann drehe ich halt irgendein anderes Plättchen um, weil es halt nicht dieses Gehege war. Und hier kann ich mir wirklich am Schluss meinen Zoo angucken und dann sehe ich, ach cool, hinten da, ich muss einmal ganz durchlaufen, dann bin ich beim Eisbären, weiß jetzt gar nicht, ob es den gibt, wahrscheinlich, glaube ich schon, da drüben ist der und der Affe, ach guck mal, hier ist der Kiosk und so. Also ich habe da viel mehr dieses, was ich für mich brauche, dieses räumliche Vorstellungsvermögen, weil halt die Bilder wirklich an den Stellen liegen mit den Tieren. Und wenn ich jetzt hier die Giraffe auswilder, dann decke ich auch wirklich dieses Plättchen ab und dann ist die weg. Also ich kann da ein bisschen mehr Verbindung zu meinem persönlichen Zoo aufbauen. Das gefällt mir auf jeden Fall besser als bei Arche Nova, muss ich wirklich sagen. Und ich finde auch, obwohl es immer noch ein sehr anspruchsvolles Kennerspiel ist, also es ist jetzt bei Weitem nicht so, dass du jetzt die Otto-Normalverbraucherinnen-Familie da jetzt irgendwie ganz einfach ranführen kannst. Aber sie haben trotzdem, finde ich, an den richtigen Stellen reduziert. Also zum Beispiel diese ganzen Bedingungen, die du erfüllen musst für die Tiere, die sind jetzt weitestgehend runtergestrippt auf einfach wirklich so typische Plättchenlegebedingungen. Also hab da zwei Affen nebendran, hab da noch ein leeres Gehege nebendran. Irgendwie solche Sachen, die man sich dann auch irgendwie vorstellen kann. Genauso gibt's nicht mehr, also natürlich kannst du noch Karten aufwerten und dadurch die Aktion stärker machen, aber diese Überlegung, dieses eine Mal, nehme ich da den Verbandsarbeiter oder lieber die Karte? Also wo gebe ich eins auf in der Partie? Das ist zum Beispiel nicht mehr da. Ist einfach für mich eine gute Reduktion auf die wichtigsten Sachen. Und auch wenn es manchmal eine Partie braucht, bis die Symbole verstanden werden, finde ich, macht die Anleitung das super und erklärt das alles gut. Das ist soweit alles in Ordnung. Bisschen komisch fand mir beim ersten Mal übrigens, fällt mir noch einmal, du jetzt manchmal gemischt gesagt hast, Plättchen und Karten. Es wird immer von der Kartenhand gesprochen. Das sind aber diese sechseckigen, dicken Plättchen. Das fand mir irgendwie ein bisschen witzig, dass das immer die Kartenhand ist, weil es halt eigentlich Plättchen sind. Naja, was manche Leute noch stört, tatsächlich, habe ich jetzt schon mehrfach gesehen oder mitbekommen, ist die Abrechnung am Schluss. Ich bin ja mehr so ein Vertreter, der sagt, naja gut, wenn ich halt richtig gut gegessen und gekocht habe, muss ich danach auch die Küche sauber machen. So ist das halt. No pain, no gain. Andere Leute stört das halt aber. Da habe ich schon die Erfahrung gehört oder die Meinung gehört. Warum machen wir eigentlich nicht einfach nur dieses Wettrennen? Kann ich auch ehrlich gesagt verstehen und kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, dass man halt einfach diese Ziele, es endet ja, wenn jemand so und so viele Ziele da irgendwie erfüllt hat, dass man einfach sagt, wer das schafft, gewinnt das Spiel. Ja, dann wäre es leichter gewesen, aber dann fällt natürlich der Plättchenlege-Aspekt weg, weil bei ganz vielen Plättchenlegespielen ist ja so, dass du am Schluss dann irgendwie Punkte kriegst für XY-Plättchen, die angrenzend dazu platziert worden sind. Da würdest du dieses Plättchenlegen wieder ein bisschen schwächen. Naja, also muss man halt mögen, diesen Feldsalat, hätte ich jetzt bei einem anderen Autoren gesagt, wo man dann am Schluss für alle möglichen Sachen nochmal Punkte bekommt. Für mich ist es auch ein absolutes Highlight. Ich finde es toll, mir macht es total Spaß. Es gibt natürlich die Leute, die wieder nörgeln, diese Stockfotos von den Giraffen, das sieht irgendwie alles blöd aus und warum nicht irgendwie schönere Illustrationen oder so. Ja, whatever, mir gefällt es total gut, mir hilft sogar dabei, eine Verbindung mit dem Zoo aufzubauen und ich spiele das richtig gerne, aber halt eben nicht als ein Archinova-Alternativen-Spiel, sondern als ein eigenständiges Spiel.
Ja, genau, und so war es ja bei mir auch, nachdem ich mich von dieser Erwartungshaltung, dieser falschen verabschiedet habe, konnte ich das auch total genießen. Mich stören diese Illustrationen oder diese Stockfotos überhaupt gar nicht tatsächlich. Und auch diese Abrechnung am Ende. Ich habe das auch ein paar Mal gehört. Stört mich gar nicht, weil ich habe ja bei etlichen Spielen habe ich ja so verschiedene Wertungsbedingungen. Auch bei Day One habe ich verschiedene Wertungsbedingungen, die dann zusammenkommen. Und da muss ich halt einmal gucken, wie viele Punkte habe ich jetzt über diese gemeinsame Auslage gemacht, über diese Wettrennziele und wie viel habe ich da noch in meinem persönlichen Zoo. Ich finde genau das eigentlich genau das Angenehme, weil ich dadurch nicht gezwungen bin, mich auf was zu spezialisieren, sondern so ein bisschen Varianten auch nutzen kann, sagen kann, komm, das Ziel lasse ich mal bleiben und dafür versuche ich jetzt hier mal auf diese Plättchen zu spielen oder versuche meine eigenen Ziele hier so ein bisschen zu erreichen. Insofern habe ich dadurch, finde ich, eine größere Vielfalt, die ich auch brauche, weil sonst habe ich ja eine Auslage, auf die wir nur einen begrenzten Zugriff haben. Insbesondere am Anfang haben wir ja gar nicht auf alle diese Plättchen eine Auslage, sondern nur auf die vorderen zwei. Und wenn dann alle auf die gleichen Symbole gehen, dann wird's eng. So, dann kommen wir irgendwann nicht mehr an die Dinger dran. Und deswegen finde ich diese Variabilität auch in den Wertungen völlig, völlig in Ordnung. Ist kein Spiel, was ich in Vollbesetzung spielen müsste. Also zu fünft habe ich es einmal gespielt, da dauert mir das dann doch ein Ticken zu lang. Ich finde es tatsächlich auch zu dritt wunderbar. Habe es auch in anderen Konstellationen gespielt. Aber ja, kommt regelmäßig auf den Tisch, spiele ich wahnsinnig gerne. Von Matthias Wege, Artengarten. Hat auch eine tolle Anleitung übrigens. Also es gibt ja auch so Anleitungen, wo du hinterher so denkst, brauche ich jetzt nicht so oder ist ein bisschen unklar oder so. Nö, hier ist eigentlich alles ganz wunderbar erklärt.
Ob auch alles wunderbar erklärt ist bei Ronin, das werden wir gleich sehen. Das ist eine Neuheit im Herbst gewesen bei Queen Games. Emanuele Ornella ist der Autor. Emanuele Ornella ist auch so eine Art Standard-Haus-Autor von Queen Games mittlerweile geworden, habe ich irgendwie so das Gefühl. Also da ist in den letzten Jahren öfter mal was erschienen. Da war mein persönlicher Favorit tatsächlich Pioneers. Das war ein richtig cooles Spiel. War, glaube ich, das war damals auch auf der Empfehlungsliste fürs Kennerspiel. Ja, und das hat im Wilden Westen gespielt. Da sind wir jetzt eigentlich, Geografie ist jetzt bestimmt falsch, aber ich würde sagen, so ziemlich genau auf der anderen Seite der Welt. Wahrscheinlich, wenn man einmal durchbohrt, kommt man irgendwo eigentlich in Australien raus oder so. Ist ja aber nicht so weit weg von Japan, denn wir spielen, ich habe es mir jetzt leider nicht nochmal angeguckt, aber ich würde sagen, so aus dem Gefühl raus, zu irgendeiner feudalen Zeit in Japan. Das heißt, da gibt's noch irgendwie so alte, ja, Samurai und solche Sachen, also wie man sich so aus so einem alten Japan-Film das halt irgendwie vorstellt. Und es ist aber auch so wie Day One vorhin, finde ich, ein knallhartes Gebietskontrolle-Spiel im Prinzip, denn Japan ist da in, heißt das da Präfektur? Ich weiß es gar nicht genau. Also die Inseln Japans sind da in verschiedene Gebiete eingeteilt. Ich glaube, es sind Präfekturen. Und in denen gibt es verschiedene Ressourcen zu holen am Ende jeder der vier Runden. Ich muss halt aber da irgendwie eine Mehrheit herstellen in diesen Gebieten. Und das mache ich, indem ich meine Arbeiter in Orten, die da drin sind oder die angrenzend an die Gebiete sitzen, da meine Arbeiter einsetze und dann noch eine Aktion mache, die jeweils mit diesem Ort verbunden ist. Der Trick ist dann, ich drehe so ein Aktionsplättchen auch immer um. Das heißt, das nächste Mal, wenn jemand an so einen Ort geht, kriegt dann die andere Aktion, die da normalerweise verfügbar ist. Aber ich versuche im Prinzip über das Arbeiter einsetzen, da Ressourcen für mich zu generieren. Und je nachdem, wer da wie viel Mehrheiten dann in dem Gebiet hat, darf ich mich am Rundenende bei den Ressourcen bedienen. Die Ressourcen, die versuche ich dann so sinnvoll zu sammeln, dass ich Aufträge erfüllen kann, die aber auch wieder an die Orte gekoppelt sind, in denen ich sitze. Also ich muss tatsächlich mich in so einen Ort reingesetzt haben, um an diesem Ort einen von diesen Handelsaufträgen dann erfüllen zu können am Ende der Runde. Also man merkt schon, da gibt's so viele Sachen, die man so ein bisschen gegeneinander abwägen und beachten muss. Wo muss ich rein, damit ich die Mehrheit kriege? Welche Aktion möchte ich mit dem Einsetzen auslösen? Welche Ressourcen muss ich sammeln? Für welche Stadt habe ich überhaupt Aufträge? Ja, und da geht's halt einfach wirklich gut zur Sache. Also da kann's dann schon mal sein, du denkst, du hast irgendein Gebiet halt wirklich schon safe, dann zeckt sich da kurz vor Schluss nochmal jemand rein. Oder, das kann auch sein, es gibt nämlich auch noch Fähigkeiten, die ich meinen Arbeitern zuordnen kann. Irgendjemand zeckt sich mit einer besonders fiesen Fähigkeit da nochmal rein und nimmt mir dann in so im letzten Moment nochmal den ersten Platz in der Wertung weg, sodass du dann halt da nicht die Ressource bekommst, die du gerne gehabt hättest. Ja, und wie gesagt, das machen wir dann über vier Runden und es ist schon wirklich tough. Also du musst schon echt schauen, wo du bleibst. Wenn du da mal einen verlorenen Zug hast, das schmerzt schon sehr. Und das schmerzt so sehr, dass mir das echt richtig Bock macht. Also vielleicht bin ich doch irgendwie Sadist. Wenn es mich um mich selber geht, bin ich ja Masochist. Aber ich mag das total, wie es da echt zur Sache geht. Und jeder gucken muss, wie er da ein Stück von dem Kuchen abbekommt, der da verteilt wird. Ja, das wäre erstmal das Positive. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das ist ein richtig tolles spielerisches Highlight, weil es halt sehr interaktiv ist. Ich mag das sehr. Es ist leider ein bisschen durch die Redaktion gebotscht, würde man auf Englisch sagen. Also ein bisschen versaubeutelt worden. Es ist zum Beispiel so, dass diese Fähigkeiten, die ich meinen Arbeitern zuordnen kann oder beifügen kann, die sind halt leider einfach echt nicht immer durch die Symbolik klar. Da mussten wir so oft auch noch nach einigen Partien nachgucken. Ey, was macht der nochmal? Wie funktioniert das? Boah, keine Ahnung, gib mir bitte nochmal die Anleitung. Also da so von der Symbolik her, das hätte ruhig ein bisschen genauer sein können. Und dann, das finde ich fast den schlimmsten Fehler tatsächlich, gibt so eine Reihenfolgeleiste. Also du kannst von so einer Teezeremonie, oder ich weiß gar nicht mehr, wie genau das hieß, aber mit so einer Teekesselchen kannst du auf so einer Leiste vorrutschen. Und die bricht das Unentschieden die ganze Zeit während des Spiels, wenn es darum geht, wer darf zuerst in einem Gebiet zugreifen. Nur wenn es dann am Schluss bei der Abrechnung um so ein Unentschieden geht, da ist das auf einmal vollkommen egal. Da geht's dann nicht bei der Abrechnung, bei der Erfüllung der Aufträge war das, Entschuldigung. Also wenn es darum geht, wer darf welche Aufträge erfüllen und dann darf vielleicht halt irgendwelche Sachen den anderen wegnehmen, wenn es darum geht, die Aufträge zu nehmen, da ist das dann vollkommen wurscht. Da geht's dann in Spielerreihenfolge und da denke ich mir, ja, also irgendwie habt ihr doch extra diese Leiste da reingepackt und ich streng mich an und arbeite auf der und dann verliere ich das Spiel einfach nur, weil es dann im entscheidenden Moment heißt, ja, jetzt geht er halt in Spielerreihenfolge nach dem Startspieler im Kreis rum. Hä? Also das habe ich leider überhaupt gar nicht verstanden, was das soll. Und deswegen, ja, ist schade, dass einfach das letzte i-Tüpfelchen fehlt von der redaktionellen Bearbeitung her. Das ist aber durchaus ein Spiel, wo ich mir vorstellen kann, das spiele ich in ein paar Jahren gerne nochmal, weil es halt echt wirklich eine schöne Portion Reibung hat, die aber leider ein bisschen besser verpackt hätte sein können noch an der einen oder anderen Stelle.
Ja, wir hatten das ja in unserer gemeinsamen Partie, die haben wir zu dritt gespielt, ne? Und dann hatten wir, da kann man eben diese Karten, die dann erfüllt sind, die haben dann so Symbole auf der Rückseite und die kann man dann eben nutzen, um solche Auftragsplättchen oder so Bonusplättchen zu bekommen. Da war das, glaube ich. Und dann saßen wir da und dachten, okay, wer darf jetzt zuerst auswählen in der letzten Runde? Und dann hatte ich den Startspielermarker und konnte mir dann das Bonusplättchen nehmen, was mir halt deutlich mehr Punkte gebracht hätte. Das hätte aber auch dir deutlich mehr Punkte gebracht. Und dadurch
habe ich dann diese Bonusplättchen sind es ja.
Diese Bonusplättchen waren das, ne? Und dadurch habe ich dann am Ende die Partie gewonnen, die relativ eng beieinander war. Und das ist eben genau was ich auch erlebe. Viele Partien sind sehr eng beieinander und das ist auch was ich mag. Und gerade aber dann muss doch eigentlich die Reihenfolge der Auswahl von solchen Bonusplättchen dann über diese Tekan-Leiste gesteuert werden und nicht über den Startspieler. Sonst gucke ich immer, dass ich den Startspieler so verteile, dass ich halt in der letzten Runde Startspieler bin, dann ist alles in Ordnung. Weil dann kann ich am Ende nochmal das nehmen, was ich schon mir erarbeitet habe. Und das finde ich auch ein bisschen daneben.
Vielleicht nochmal ganz kurz, ich hatte es jetzt schon einen Monat nicht mehr gespielt oder so, deswegen die Verwirrung jetzt gerade eben, was das genau war. Genau, es sind diese Bonusplättchen, ich kann quasi bei den Aufträgen versuchen, gleiche zu erfüllen, weil dann kriege ich nochmal so diese typischen Endwertungsbonusplättchen, also kriege nochmal 3 Punkte für jeden Auftrag oder kriege nochmal hier Punkte und so. Und das kann halt echt entscheidend sein, wer dann zuerst den Zugriff hat, weil die gibt's jeweils nur einmal und dann ist es halt weg. Ja, und dann, wie gesagt, denke ich mir, ja, ich habe doch jetzt die ganze Zeit in diese Teezeremonie investiert, jetzt darf ich nicht mal zuerst zulangen, das ist halt so irgendwie ein bisschen komisch.
Genau, also das fand ich auch redaktionell ein bisschen blöd und ich habe auch, mein großer Kritikpunkt sind diese Fähigkeitenplättchen, weil auch ich muss da permanent in die Anleitung gucken. Ich habe es wirklich schon etliche Male gespielt und auch wirklich mit großem Vergnügen gespielt, muss permanent nachgucken, was diese Plättchen jetzt aussagen. Ich finde es insgesamt sehr unklar, was die Symbolsprache angeht, zumindest auf diesen Plättchen. Und ich fand diese... Ja, da gibt's so Wappen, die man so sammeln kann. Die fand ich auch irgendwie viel zu klein. Da musst du dann so kleine Wappenplättchen sammeln. Und wenn du die sammelst, dann musst du dauernd gucken, welches ist das jetzt? Und popelst dann in so einem Haufen von so Plättchen rum. Aber das sind tatsächlich meine einzigen größeren Kritikpunkte, weil der Rest von dem Spiel, der gefällt mir auch ausgesprochen gut. Und ich finde, hier ist genau, ich habe mir aufgeschrieben, das ist knusprig. Also da sind so ganz viele Entscheidungen, wo ich wirklich sage, okay, die sind alle eng. Und wenn ich die jetzt treffe, dann verzichte ich gleichzeitig hier auf was. Und will ich da eine Stadt reinsetzen, um das zu verstärken? Oder will ich möglichst zusammenhängend bauen? Das wollen aber andere auch. Und dann habe ich vielleicht nicht den Effekt oder nicht den Vorteil, den ich gerne gehabt hätte. Oder ich kann nicht diese Plättchen, diese Ressourcen nutzen. Oder ich will nicht die Ressourcen oder ich kann da nicht die Ressourcen sammeln, wenn ich jetzt hier angrenzend baue. Ich will aber eigentlich angrenzend bauen, weil gibt's am Ende mir so einen schönen Bonus, wenn die zusammenhängen. Also das sind wahnsinnig schöne, dichte, tighte, enge, knappe Entscheidungen. Und das kann auch zu ein bisschen Downtime führen, weil ich muss viele Operationen gleichzeitig im Kopf behalten. Wenn ich das zu viert spiele, kann das auch wieder einen kleinen Tacken zu lange dauern. Aber das ist ein Spiel, bei dem ich das wirklich gerne in Kauf nehme. Mir gefällt auch die Gestaltung. Ich finde die sehr klar, bis auf diese eben angesprochenen Kritikpunkte. Ich mag auch die Miepel. Das sind große, kräftige Holzfiguren sozusagen. Das sind nicht so kleine, dünne Miepelchen, sondern das sind große, kräftige Samurai-Figuren.
Oder Shogun oder so. Ich weiß nicht, wie heißen denn die? Das sind die diesen weiten Mantel haben, der unten so aufgeht, ne?
Ja, Ronin wahrscheinlich.
Wahrscheinlich sind es Ronin.
Vielleicht sind es Ronin, könnte ich mir vorstellen. Also herrenlose Samurai, um das mal aufzuklären. Ronin sind herrenlose Samurai, die durch die Lande streifen und die sind immer dann herrenlos, wenn sozusagen der Dienstherr gestorben ist, dann waren die herrenlos. Oder sie wurden vom Shogun ihres Amtes enthoben oder sind in Ungnade gefallen und wurden verstoßen. Also das waren Gründe, warum die herrenlos werden konnten, habe ich zumindest bei Wikipedia gelernt. Und das finde ich hier cool, dass die dann eben im Laufe des Spiels dann auch noch so Fähigkeiten erwerben über diese kleinen Plättchen, die wir schon eben gerade angesprochen haben und dass ich die dann so draufstellen kann auf meinem Tableau. Ich finde das cool mit diesem Plättchen, das sich so dreht und das immer eine andere Funktion hat von Runde zu Runde. Das gefällt mir total gut. Also ich finde insgesamt so die Entscheidungsdichte bei diesem Spiel ist genau so ein Korridor, der mir richtig Spaß macht. Für mich ist Ronin eines meiner Highlights. Es wabert noch so ein bisschen um meine Top-Liste, aber über die mache ich mir erst im Sommer wieder Gedanken. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich extrem gerne spiele und was mir richtig gut gefällt. Mir hat es auch der Autor erklärt, damals beim Queen Games Pressetag. Und es ist ein Spiel, was jetzt auch seitdem oft auf den Tisch gekommen ist. Also ich habe jetzt schon deutlich über 10 Partien und genieße die tatsächlich sehr. Es sind 4 Runden, die wir das immer spielen. Also in der Viererpartie ist jeder einmal Startspieler. In der Dreierpartie bin ich gerne Startspieler, weil da bin ich in der 4. Runde auch und kann mir die Bonusplättchen aussuchen. Das ist ein kleiner Vorteil, den man wissen sollte. Genau, ja. Aber davon abgesehen ist es wirklich ein prima Titel. Richtig gut.
Ja, für alle, die auch gerne dieses Gefühl haben, Mist, schon die 4. Runde, jetzt erst habe ich mir noch ein bisschen was aufgebaut. Also es ist auch eins dieser Spiele, wo man immer das Gefühl hat, Mist, es ist zu kurz oder zu schnell vorbei. Man macht genug, Das ist dann vollkommen in Ordnung, wo es aufhört, so vom Game Design her. Aber es ist halt eben so tight, ne? Haben wir jetzt schon zweimal gesagt, dass man immer denkt, Mist, vierte Runde schon, ja, ich habe überhaupt nichts hingekriegt, aber ist natürlich Quatsch. Man macht dann schon immer weit über 100 Punkte irgendwie. Aber es fühlt sich halt immer so an. Also das muss man dann schon auch mögen.
Ja, weil man auch so unterschiedliche Dinge hat, auf die man spielen kann, so, ne? Und das ist irgendwie wieder was mir einfach echt auch Spaß macht. Und ja, man denkt immer, Gott, oh Gott, es ist schon vorbei. Ich muss jetzt in der letzten Runde versuchen, all meinen ganzen Stuff zusammenzukriegen. Aber es ist auf jeden Fall eines nicht, nämlich zu lang. Das gibt's ja auch manchmal, dass dann Spiele so ein oder zwei Runden zu lang sind und die letzte Runde sich dann so ein bisschen überflüssig anfühlt. Hier habe ich eher das Gefühl, das spitzt sich so zu, dass alle nochmal versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu kriegen oder mal die fehlenden Wappen zu sammeln oder nochmal irgendwie nochmal schnell einen Auftrag zu erfüllen, den sie noch brauchen, um noch ein Bonusplättchen zu sammeln oder so. Also da versuchst du doch mal gerade irgendwie das zusammenzuführen, auf das du die ganze Zeit eigentlich schon gespielt hast. Also echt ein prima Titel. Ronin von Emanuele, oh Gott, wie heißt er jetzt?
Emanuele Ornella bei Queen Games erschienen.
Bei Queen Games.
Und wenn wir gerade in Japan sind, ich war letzte Woche mit meiner Tochter im Kino, die ist jetzt so 14, wir holen ja gerne mal so ein paar Klassiker nach. Kann ich sehr empfehlen, läuft bundesweit hier und da immer noch mal irgendwie in Kinos. Wir haben uns den 1997er Film, also der glaube ich irgendwie auch 30-jähriges Jubiläum, von Studio Ghibli angeguckt. Das ist ja sowieso ein total anerkanntes Anime-Animationsstudio, kam nochmal Prinzessin Mononoke im Kino. Den haben wir uns letztens angeguckt. Megafilm, also wer so auf japanische Kultur und so steht, ist natürlich alles so ein bisschen Mystery und Anime-mäßig. Da kommen dann Dämonen vor und so. Also es ist jetzt nichts, wo ich vielleicht mit jemandem reingehen würde, der jünger als 12, 13 ist. Megafilm kann ich sehr empfehlen. Also falls der irgendwo bei euch nochmal läuft, unterstützt mal die kleineren Kinos, wo so Dinge auch laufen. Guckt euch mal wieder einen Klassiker an. Kann man auch machen. Muss nicht immer der neue heiße Scheiß sein.
Sehr gut. Und damit kommen wir schon zum letzten Spiel für heute. Das letzte Spiel heute ist bei Schmidt Spiele erschienen und heißt Gardlings. Es ist ein Spiel von Christian Amundsen Östby und Maria Östby. Und Christian Amundsen Östby, der hat ja schon etliche Titel, viele im Kenner- oder Expertinnenbereich herausgebracht. Also The Magnificent spiele ich wahnsinnig gerne von ihm oder Revive. Jetzt freue ich mich auf Recall, das habe ich noch nicht gespielt. Escape ist ein super Echtzeitspiel von ihm, was ich echt gerne spiele. Saltfjord ist diese Santa Maria Neuauflage, die letztes Jahr erschienen ist. Also da sind
Magnificent.
Habe ich gerade gesagt, genau. Ja, spiele ich wahnsinnig gerne. Also tolle Titel.
Entschuldigung.
Alles gut. die man von ihm kennt. Ja, und jetzt hat er vielleicht mit seiner Frau, könnte ich mir vorstellen, Maria Östby. Für sie war das jetzt der erste Titel, den die gemeinsam veröffentlicht haben, nämlich Gardlings. Und Gardlings ist jetzt, ich lehne mich nochmal aus dem Fenster, ein Familienspiel. Zumindest auf der einen Seite oder sozusagen die Einstiegsvariante von Gardlings.
Also ich dachte, du lehnst dich auf der einen Seite aus dem Fenster, wie so die Oma mit dem Kissen oder in den Arm. Der Arsch bleibt drin, aber die andere Seite lehnt sich raus.
So mache ich das, wie Frau Holle. Genau. Genau, Gardlings ist ein Spiel, bei dem wir einerseits ein schönes Push-Your-Luck-Element haben, denn wir haben so kleine Gartenplättchen oder Gnomenplättchen in unserem Stoffbeutel und dürfen daraus immer welche ziehen. Das sind so kleine Plättchen, auf denen verschiedene Dinge abgebildet sind, zum Beispiel Edelsteine. Und diese Edelsteine wollen wir dann vor uns in einer Auslage passend aneinander puzzeln. Und die dürfen wirklich nur aneinander gelegt werden, wenn die exakt übereinstimmen. Da gibt es auch so Leerflächen, die müssen auch exakt übereinstimmen. Also ich muss versuchen, da möglichst günstig zu puzzeln. Und das darf ich so lange machen, bis eine bestimmte Anzahl an Gnomenplättchen oder an Gnomen aus dem Beutel gezogen wurde und im Garten sind. Denn die Gnome, die machen in unserem Garten alles durcheinander. Und wenn ich da zu viele habe, dann ist meine Runde beendet. Und je nachdem, ob ich die Einsteiger- oder die fortgeschrittenen Variante spiele, habe ich dann unterschiedliche Konsequenzen, bekomme entweder nur die Hälfte meiner Edelsteine gutgeschrieben oder muss ein paar davon abziehen. Und mit den Edelsteinen, die ich gesammelt habe, kann ich mir dann neue Plättchen kaufen aus so einer Auslage. Und in dieser Auslage gibt es zwischen 4 und 14 Kosten einiges, was da zu haben ist in einer offenen Auslage, wo ich jeweils zwei Plättchen habe. Und wenn ich mir so ein Plättchen kaufe, dann schmeiße ich das in meinen Beutel, kann mir mitunter noch ein Münzlein dazu verdienen, mit dem ich dann meine Käufe auch noch ein bisschen verbessern kann. Und auf den Plättchen sind dann noch verschiedene Figuren abgebildet, die dann alle noch so eine unterschiedliche Fähigkeit haben, dass sie besonders starke Diamanten haben oder dass sie nochmal so eine Addition von Diamanten bringen, wenn das gut zusammenpasst oder so. Oder die können sich nochmal bewegen hinten raus, wenn ich meinen Garten schon zusammengelegt habe. Also die haben noch verschiedene Aufgaben. Und in der fortgeschrittenen Variante gibt es dann noch so Richtungen oder so Legeformationen, die ich vielleicht noch erfüllen will, um damit auch nochmal einen kleinen Bonus zu verdienen. Ja, und ich mag dieses Element, dass ich hier habe, einerseits aus diesem Bagbuilding, also was schmeiße ich eigentlich in meinen Beutel rein, welche Plättchen oder Steinchen kaufe ich mir, wobei der Aspekt einigermaßen, wie ich finde, ja, nicht zu kurz kommt, aber nicht so prominent ist, weil ich nehme eigentlich immer das teuerste Plättchen, was ich mir leisten kann, weil die im Regelfall auch die wertvollsten sind. Nicht immer ist das so, aber in den meisten Fällen ist es dann doch so. Und aber auch aus diesem Push-Your-Luck-Mechanismus, dass ich denke so, jetzt habe ich hier 4 Gnome liegen, ich darf kein Gnomenplättchen ziehen, die Chance ist 1:4, 1:5, keine Ahnung was, ach, ich probiere es nochmal, Mist, vergeigt. Dann habe ich so ein klassisches Feeling, wie ich das vielleicht auch bei Quacksalbe habe oder so, dass dann eben nicht mein Kessel explodiert, sondern mein Garten dann von Gnomen überrannt wird. Und insbesondere am Anfang passen natürlich die Plättchen auch nicht so gut zusammen, sodass es ein bisschen dauert, bis ich da anfangen kann, meinen Garten sinnvoll aufzubauen. Und das geflügelte Wort, schon wieder so ein Hurengnom aus dem Beutel gezogen, das macht auch in unserer Runde, zumindest wenn keine Kinder am Tisch sitzen.
Das okay. Ist
ein geflügeltes Wort.
Du Hugo? Nee, Hugno.
Hugno, ja. Das hat sich tatsächlich auf der Messe bereits bei uns etabliert, wenn ich zumindest mit den anonymen Ludoholikern zusammenspiele. In Familienrunden habe ich die Sprache dann vermieden, ja.
Dabei dachte ich doch, ist Bretter late the never der Explicit Contest Creator Dings Podcaster hier bei uns in der Szene, oder nicht?
Ja, jetzt wo der Digger ein bisschen ruhiger geworden ist, muss ich halt jetzt mal ein bisschen aufdrehen. Das ist so, ja? Nicht hier nur so Arte und so. Nee, das muss jetzt mal ein bisschen RTL2 Niveau bekommen. Nee, aber in der Tat.
Themenabend bei Arte, bei Beate.
Themenabend. Bei der Beate.
Nee, war ein Badesalzwitz.
Die Beate war eben dran bei Queen Games. Jetzt sind wir bei Schmidt-Spiele und bei Christian und Maria Östby. Ja, wie gefällt dir denn Gardnix, Nico, bevor wir hier unqualifizierte Witzchen machen?
Der ist nicht unqualifiziert, der ist vom Badesalz. Hallo.
Hallo.
ich hol mal wieder, wie immer eigentlich, ich hol mal kurz ein bisschen weiter aus. Ich mag Back- und Poolbuilding total gerne, denn Quacksalber ist ein Lieblingsspiel von mir. Orléans ist ein super Spiel, was echt eins meiner absoluten Favorites ist, was bestimmt irgendwie locker in den Top 5 ist. Und ich mag die immer dann, wenn sehr viel gleichzeitig passieren kann und deswegen nicht viel Downtime entsteht. Bei Orléans ist es so, dass ich meine Aktion plane, das machen wir aber alle gleichzeitig und dann geht das Abhandeln relativ schnell. Bei Quacksalber ist es so, die Effekte, die ich auslöse, die sind so einfach, da muss ich gar nicht groß nachdenken. Ich weiß, okay, ich setze den Stein, ziehe ich jetzt aus dem Beutel, setze den dahin, dann passiert das und das. Das geht super schnell. Es gibt aber auch Spiele, da funktioniert das nicht so gut. Und das ist jetzt bei Gardlings leider der Fall. Ich mag ja Plättchenlegespiele total gerne. Deswegen die Aufgabe an sich finde ich super. Aber sie führt halt leider dazu, dass Leute dann irgendwann, wenn du eine gewisse Anzahl von Plättchen hast und da schon was aufgebaut hast vor dir und dann wieder ein Plättchen ziehen, anfangen zu überlegen. Okay, wenn ich es jetzt hier hinlege, dann habe ich, warte, ich muss kurz zählen, 9 Diamanten. Ich könnte es aber auch eigentlich da drüben hinlegen, dann habe ich, warte, ich muss kurz zählen, 8 Diamanten, das ist nicht so gut. Aber da oben ist noch ein Platz, wenn ich's, also du kannst dir denken, wie es weitergeht. Und dann haben die ja noch Effekte, wie du gesagt hast. Der absolute Killer ist für mich der Effekt, wo du ein Plättchen nochmal verlegen kannst. Weil dann legst du das hin, spielst dieses Spielchen, was ich dir gerade vorgespielt habe, durch und verlegst dann nochmal ein Plättchen und dann geht's wieder los. Ja, wo kann ich denn jetzt dieses andere Plättchen hinlegen, was ich vorher noch verlegen kann und so. Dabei soll das doch eigentlich ein ganz schnelles, ich leg noch was hin und dann kriege ich irgendwie Plättchen, neue Plättchen Spiel sein. Und ich finde tatsächlich leider auch, dass die Effekte nicht so spannend sind. Also es gibt halt einfach Stapel, die bleiben gleich hoch, das gesamte Spiel hindurch, weil niemand das oberste Plättchen kaufen will, weil es halt einfach keiner einen tollen Effekt findet. Die gibt's leider auch. Es gibt sehr starke Effekte, aber es gibt auch welche, die interessieren halt einfach keinen. Das sind dann vielleicht Effekte, die man im Playtesting oder so halt mal rausschmeißen sollte, weil sie einfach überflüssig sind. Und ich dafür eine Regel erkläre, die dann später gar keiner braucht, weil es eh jeder links liegen lässt. Letzter Punkt, aber das ist reine Küchenpsychologie. Kann auch einfach sein, dass das totales falsches Empfinden ist, aber dieses Empfinden hatten einfach alle bisher. Geht's nur mir so oder dir auch? Ich habe das Gefühl, ich kann in diesem Beutel rummischen, wie ich will. Ich ziehe immer die gleichen Plättchen, einfach weil die so groß sind oder so. Es fühlt sich so an, als würde ich immer die gleichen Plättchen ziehen. Ich habe nicht so das Gefühl wie bei anderen Spielen, Orléans, was weiß ich, wie auch immer, dass ich da was Neues reinschmeiße und dadurch wird mein Beutel besser. Ich habe da schon 5 Plättchen reingeschmissen und trotzdem ziehe ich wieder diesen blöden Hurengnom da raus. Ich habe jetzt dein Wort benutzt. Also irgendwie, weiß nicht, ist verhaken die sich da in den Beutel? Ist der Beutel zu klein? Ist das nur mein Empfinden? Ich weiß es nicht, aber ganz oft denke ich mir, also irgendwie, ich kriege das Backbuilding hier nicht mehr mit.
Ja, deswegen habe ich ja eingangs gesagt, das ist so ein Aspekt, der so ein bisschen untergeht oder so, oder denn der ein bisschen zu kurz kommt, weil ja, natürlich mischen die sich durch, aber es sind halt einfach so große, sperrige, längliche Plättchen und die kann man natürlich jetzt auch nicht so komfortabel mischen wie diese kleinen Quacksalber-Zutaten oder so, das, oder bei Orlinger mit diesen Plättchen. Die mische ich natürlich viel eleganter, viel ansprechender als jetzt irgendwie
Plättchen,
großes.
Das sind natürlich die Holzfiguren, hallo.
Ja, ich hab mittlerweile.
Mit Upgrade bitte.
Ich habe bei Orlinger die Holzfiguren, ich habe mir jetzt aber auch diese Boardgame Geek Kunststoffdinger noch geholt obendrein. Also bitte, das kann man alles toll mischen. Diese länglichen Plättchen lassen sich tatsächlich nicht so gut mischen, das finde ich auch. Deswegen mache ich das immer so, dass wenn ich die eingesammelt habe, mische ich die nochmal so in der Hand und schmeiße die dann in den Beutel und rühre dann da noch so ein bisschen rum, weil sonst bleiben die alle in der gleichen Reihenfolge. Ich finde auch, die Downtime bei dem Spiel ist der größte Kritikpunkt. Die Effekte, jo, die sind nicht alle so prickelnd und nicht alle so spannend, alles gut. Diese Puzzleaufgabe, die finde ich
ja,
reizvoll.
Ich schmeiß sie
raus. Ja, natürlich. Aber diese Puzzleaufgabe, die finde ich reizvoll. Aber ich finde es auch, gerade wir haben ja beide ein ähnliches Phänomen, dass wir Spiele oft mit Leuten auch spielen, die es dann zum ersten Mal spielen und die es vielleicht nur einmal gespielt haben oder so, weil wir immer relativ viele wechselnde Gruppen haben, denen wir dann diese Spiele beibringen. Und da musst du dich erstmal so ein bisschen reindenken. Und wenn dann Leute sagen, jetzt geht das, ach so, das geht gar nicht. Die sagen, ja, die passen halt am Anfang nicht so gut. Da wirst du nicht so viele Punkte machen. Und dann sitzt man da stundenlang und ich bin dann eigentlich mit meinem Zug schon längst durch, weil ich beschlossen habe aufzuhören oder weil ich zu viele Gnome hatte oder so. Und dann sitzt du dann da 2-3 Minuten und wartest, bis die anderen so ihre kümmerlichen 2 Plättchen da noch reingepuzzelt haben oder so. Das dauert mir mitunter auch zu lang. Das ist auch mein größter Kritikpunkt. Und ansonsten finde ich Gartlings ein ordentliches Spiel, aber das ist sicherlich auch keins, was bei mir den Jahrgang jetzt irgendwie nennenswert überdauern wird. Also ich spiele das schon gerne mal mit, mir macht das schon auch Spaß. In meinen Runden macht das schon auch Spaß. Ich habe jetzt tatsächlich auch eine Familie, die nach der Partie dann gesagt hat, ach, das holen wir uns. Ich hatte aber auch schon Familien, die gesagt haben, ja, das brauchst du eigentlich nicht mehr mitbringen, das fanden wir jetzt nicht so spannend, weil das wiederholt sich halt alles. Ne? Ich spiele beim nächsten Mal exakt genauso wie jetzt. Ich habe anders als bei Quacksalber, wo ich ja immer andere Zutatenbücher habe und andere Zutaten kaufen kann, habe ich ja eine ganz große Abwechslung drin. Da ist ja durch diese Zutatenbücher jede Partie auch ein bisschen anders. Ist das hier bei Gartlings eigentlich, ich versuche meine Diamanten da zusammen zu puzzeln oder meine Edelsteine und dann kaufe ich mir halt so ein Plättchen, was ich mir gerade leisten kann und schmeiße das rein. Und beim nächsten Mal ich habe eigentlich keine richtige Entscheidung, die ich treffe. Ich ziehe halt, bis ich 4 Gnome habe und dann riskiere ich nochmal 1 oder 2 Mal was. Und dann gucke ich, kann ich mir zufällig da diesen richtigen Garten zusammenpuzzeln. Also auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich werde besser beim Puzzeln, sondern meistens gibt es so 1 oder 2 Möglichkeiten und dann treffe ich mal eine Entscheidung und dann stellt sich im nächsten Plättchen raus, ja, die andere wäre besser gewesen, dann hätte ich mehr anpuzzeln können oder so. Aber es ist auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich werde bei dem Spiel irgendwie besser oder es verändert sich was oder so. Also ich habe das jetzt irgendwie 7-8 Mal gespielt und irgendwie reicht's mir auch mittlerweile. Also braucht das jetzt nicht mehr so oft.
Ich glaube, es liegt auch dran, dass halt dein Ertrag ziemlich virtuell ist. Also du kriegst einfach immer nur mehr Geld, kannst also teurere Plättchen kaufen und kaufst davon halt 1. Davon siehst du halt nichts, außer diesem Plättchen, was du aber auch gleich in den Beutel schmeißt. Bei anderen Spielen, jetzt wie zum Beispiel Quacksalber oder Orneon, da habe ich einfach jede Runde das Gefühl, ich komme in diesem Kessel weiter raus bei Quacksalber oder bei Orneon, ich kann mehr Aktionen ausführen. Also ich merke so richtig, wie quasi meine Engine, die sich dadurch aufbaut, halt immer mehr durchballert. Das passiert halt hier einfach nicht. Ich habe halt einfach nächste Runde 2 Münzen mehr als letzte Runde und kriege deswegen ein teureres Plättchen. Das fühlt sich jetzt nicht ganz so toll an wie bei den anderen. Ne? Also das ist wieder so ein Ausdruck von diesem, ja, ich merke das Backbuilding halt einfach nicht so. Und das finde ich dann schade, weil das ist eben eigentlich der Hauptmechanismus des Spiels und der feuert hier nicht so gut ab wie bei anderen Spielen. Also irgendwie ist die Mischung anscheinend nicht so gut gelungen hier, muss ich tatsächlich aus meiner Warte sagen.
Diese fortgeschrittene Variante macht es dann, finde ich, geringfügig besser, wenn ich dann so ein bisschen diese Formationen nochmal habe, die ich dann nachbauen kann. Also dann kann ich dann eben so puzzeln, dass ich in der Mitte ein Loch habe, wenn ich meine 4 Plättchen lege.
Bitte? Aber auch länger wieder.
Genau, das ist eben genau der Nachteil. Es dauert dann eben nochmal ungleich länger, aber ich habe zumindest ein bisschen mehr eine Herausforderung beim Zusammenpuzzeln. Die Konsequenzen bei den Gnomen sind ein bisschen heftiger. Ich habe nochmal andere Fähigkeiten bei den Schweinchen und so. Also gar nicht jetzt zu sehr ins Detail, aber es verändert sich dadurch nochmal. Dadurch kommt nochmal so ein, ja, beim Sport würde man sagen, nochmal so eine zweite Lunge, dass man sagt, ach komm, da geht noch was. Und dann spielt man das 4 Mal und dann ist aber auch schon wieder gut. Also ja, ist ein durchaus solider Titel, aber keiner, der mich jetzt hier so wahnsinnig vom Hocker reißen würde, langfristig. Genau. Das war die Gartlings bei Schmidt-Spiele erschienen von Christian Amundsen-Östby und Maria Östby. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Rezensionsfolge angekommen. Wir haben heute gesprochen über Aquatica, wir haben gesprochen über Dewan, wir haben gesprochen über Trekking, Reise um die Welt, über Artengarten, über Ronin und jetzt über Gardlings. Und natürlich interessiert uns, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, wie dir die Spiele gefallen, ob welche für dich dabei waren, die dich neugierig gemacht haben oder ob wir dir das ein oder andere erfolgreich ausgeredet haben, ob du sie selber schon gespielt hast. Schreib uns gerne bei Instagram, den Nico findest du unter Brettagoge, mich unter Boardcast_Brettspielpodcast. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung dieses Podcasts bei Spotify oder bei Apple Podcast oder bei deinem Podcatcher deiner Wahl. Also da darfst du gerne ein paar Sterne hinterlassen, gerne viele und natürlich einen netten Kommentar schreiben. Und ich sage wieder, lieben Dank, Nico. Danke, dass wir gemeinsam nach längerer Zeit diese Rezensionsfolge gemacht haben. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und du weißt es längst, das letzte Wort hat heute mein Gast. Deswegen sage ich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und beim Nico muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das kann doch in einer langen Tirade des Verrisses ausarten oder auch in einem kurzen Wortspiel. Ich bin gespannt und sage, das letzte Wort hat auch heute mein Gast, der Brettagoge Nico Wagner.
Das ist ganz lieb. Vielen Dank, wie immer auch. Danke für die Einladung. Es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte es heute eigentlich nur ganz kurz für eine Werbeaktion noch nutzen, wenn man so will. Also eigentlich bewerbe ich ja nichts, aber es geht jetzt hier um ein Spiel, was ich wirklich toll finde. Da ist jetzt auf GameFound nochmal der Late Pledge geöffnet worden. Da gab es eigentlich jetzt schon längerfristig die Kampagne, die ist eigentlich auch schon länger durch. Aber sie haben sich gedacht, das war so ein großer Erfolg zu Agricola. Bringen wir jetzt noch ein bisschen abgespeckte Versionen raus. Also man kann jetzt nochmal spät einsteigen und sich noch eine Agricola Light und eine Agricola Zero bestellen mit ein bisschen weniger Material. Fällt mir nur gerade aus aktuellem Anlass wieder ein, weil ich ein YouTube-Video zu Agricola gesehen habe. Ich habe mir gedacht, komm, kann die Hörenden ja bestimmt interessieren, dass man da nochmal bei Agricola Zero jetzt einsteigen kann, bei GameFound. Tschüss, gut Brett.